Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sollten mit unserer Anhörung beginnen. Ich hoffe, Sie können uns alle hören, auch in der Videoschaltung, und bitte Sie jetzt, bevor Sie sprechen, das Mikrofon noch mal auf stumm zu schalten, damit wir hier keine Nebengeräusche haben und nicht sozusagen hören, was Sie sonst so machen. Also bitte Lautsprecher auf stumm schalten, dann funktioniert das alles sehr gut. Ich begrüße Sie recht herzlich alle hier im Saal und natürlich auch online zu unserer heutigen Anhörung. Wir haben beschlossen als Ausschuss, uns mit diesem Gegenstand zu beschäftigen, ohne also, dass ein konkreter Antrag zugrunde liegt. Und als wir das taten, denke ich, war uns allen noch nicht klar, welche besondere Bedeutung, in welcher besonderen Zeit wir diese Anhörung machen. Und wir erhoffen uns natürlich von Ihnen ein Stück weit auch Orientierung für die Bewertung dessen, was da vorgeht, und vor allen Dingen auch eine Bewertung über die Folgen dessen, was wir politisch tun und auch von anderen Akteuren mitkriegen. Ich begrüße im Einzelnen natürlich Sie, die Kolleginnen und Kollegen Sachverständigen, die uns heute zur Verfügung stehen. Ich rufe Sie noch mal auf, damit wir wissen, dass Sie alles da sind. Herrn Harms vom Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft habe ich schon gesehen. Recht herzlich willkommen. Herrn Dr. Thomas Kunze von der Konrad-Adenauer-Stiftung ist uns per Video zugeschaltet. Sie können uns hören. Herr Kunze?
Ja, das geht.
Haut hin. Okay, alles klar. Super, dann bitte Mikro wieder ausschalten. Dann Herr Dr. Alexander Blumenhardt von Knauf International GmbH, Bevollmächtigte für die GUS bei den geschäftsführenden Gesellschaftern. Sie nehmen auch per Videokonferenz teil. Sie können uns hören, Herr Dr. Blumenhardt. Herr Dr. Blumenhardt, können Sie uns hören?
Ich kann Sie hören und sehen.
Sehr gut, wunderbar.
Dann bitte ich kann Sie hören, mich anscheinend nicht.
Okay. Was haben Sie eben gesagt? Das konnten wir jetzt nicht verstehen, Herr Blumenhardt.
Ich kann Sie hören und sehen. Hören Sie mich auch?
Wir hören Sie auch, klasse. Herzlichen Dank. Dann Herr Peer Teschendorf von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Leiter der Russischen Föderation bzw. des Büros dort. Das stand so auf meinem
Herzlich.
Also von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herr Teschendorf, Sie können uns auch hören. Wir sehen Sie schon, denke ich, ja?
Ja, wunderbar, ich kann Sie auch hören. Jetzt haben Sie mein Leben hier gerade ein bisschen gefährlicher gemacht.
Alles klar, recht herzlichen Dank. Dann Professor Dr. Katharina Blum, die nimmt ebenfalls per Videokonferenz teil von der Universität Berlin-Osteuropa-Institut. Frau Professor Blum, Sie können uns auch hören.
Ja, von der Freien Universität.
Von der Freien Universität.
Ich höre Sie.
Da sehen wir Sie. Alles klar, herzlichen Dank. Dann Herrn Alexander Rahr, Politologe. Herr Rahr, recht herzlich willkommen. Dann Professor Dr. Karl-Heinz Paquet, Friedrich-Naumann-Institut für die Freiheit. Teilnahme per Videokonferenz. Herr Paquet, Sie sind auch da?
Ja, ich bin auch da. Ich grüße Sie alle.
Guten Tag. Dann Herr Eckhard Cortes, den haben wir auch schon gesehen. Herr Cortes, schön, dass Sie bei uns sind. Dann ehemaliger, muss ich dazu sagen, dass Sie alle wissen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft und Aufsichtsratsvorsitzender der Bilfinger SE. Dann haben wir Herrn Dr. Janis Kluge, Stiftung Warentest und Politik. Dr. Janis Kluge.
Wissenschaft
und Politik. Was habe ich gesagt?
Stiftung Wissenschaft und Politik.
Stiftung Wissenschaft und Politik, genau. Steht hier.
Warentest.
Ja. Okay, alles klar. Cool. Dann sind wir alle zusammen und können uns unserem leider nicht so lustigen Thema widmen. Ich begrüße natürlich weiter die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Ich begrüße für die Bundesregierung Frau parlamentarische Staatssekretärin Winkelmeier-Becker zu meiner Rechten und die Fachbeamten des Ministeriums. Ich begrüße die Vertreter der Länder, die Vertreter der Medien und natürlich nicht zuletzt alle diejenigen Gäste, die uns live im Internet oder später auch in der Mediathek des Bundestags folgen können. So, nun zum Ablauf der heutigen Anhörung. Folgende kurze Erläuterungen. Wir führen die Befragung wie immer unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen durch. Deshalb ist das ein wenig reglementiert. Wir haben insgesamt 2 Stunden Zeit. Und das bedeutet für den Ablauf, dass wir jeweils für Frage und Antwort 4 Minuten haben. Wir werden insgesamt mehrere Runden machen, die dann insgesamt das Stärkeverhältnis der Fraktionen zum Ausdruck bringen. Also Sie haben bei jeder Frage, die an Sie gestellt wird, Zeit zu antworten, aber für Frage und Antwort 4 Minuten. Je kürzer die Frage, desto länger haben Sie Zeit zu antworten. Das als Hinweis nochmal für meine Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss. Noch ein Hinweis, bitte nennen Sie zu Beginn Ihrer Frage, das nochmal an meine Kollegen Abgeordneten, den Namen des Sachverständigen, den Sie fragen wollen. Ich werde den dann nochmal aufrufen fürs Protokoll und dann hat er die Möglichkeit zu antworten. Es gibt keine Eingangsstatements, da reicht die Zeit nicht aus. Es sind vereinzelt schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen als Ausschussdrucksachen verteilt worden. Und ich glaube, ich habe damit alle Unklarheiten beseitigt und wir könnten mit der Anhörung beginnen. Als erstes hat das Wort Herr Dr. Pfeiffer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Dr. Pfeiffer, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle Sachverständigen. Ich habe Eingangsfrage an den Herrn Kunze und an den Herrn Harms als Jahre, wenn nicht gar jahrzehntelange Begleiter der ganzen Entwicklung. Wir sind ja der Wirtschaftsausschuss, deshalb natürlich insbesondere aus wirtschaftspolitischer Perspektive die Frage, die Sanktionen haben ja auch politische Ziele gehabt, die mit wirtschaftlichem Hintergrund erreicht werden sollen. Und da würde mich jetzt einfach interessieren, wie Sie dieses einschätzen. Waren die wirksam? Waren die sinnvoll, was das Thema Handel, was das Thema Investitionen anbelangt? Und was wäre Ihr Rat in die Zukunft, weil ja da auch manche Überlegungen jetzt da sind, an dieser Schraube, in welche Richtung auch immer noch weiter zu drehen? Vielen Dank.
Danke, das waren jetzt Fragen an zwei Sachverständige. Als erstes Herr Dr. Kunze, bitte mit der Bitte für Herrn Harms was übrig zu lassen von den restlichen Zeit. Bitte schön, Herr Dr. Kunze.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Pfeiffer. Sanktionen, jetzt gerade wieder ein Thema in den deutsch-russischen Beziehungen zur Wirksamkeit der Sanktionen, zu den Sanktionen, die mit der Krim- und Ukraine-Krise im Zusammenhang standen. Wirksam waren sie dahingehend, dass die Europäische Union Russland klargemacht hat, wie die politischen Fronten sind. Wirtschaftlich waren sie dahingehend anfangs wirksam, dass es zu einem durchaus auch signifikanten Abstieg der russischen Wirtschaftsentwicklung führte. Mittlerweile haben sich aber viele Vektoren geradezu umgedreht. Russland hat es meiner Erfahrung nach, so wie ich den Überblick habe, in den letzten Jahren geschafft, aus den westlichen Sanktionen durchaus auch eigene Vorteile zu ziehen. Das betrifft vor allen Dingen den Landwirtschaftssektor. Russland ist heute zu einem Weizenexporteur geworden. Das war es früher nie. Es gibt das russische, fast ein Sprichwort, Russland macht jetzt selbst etwas. Also man hat in vielen Bereichen der Wirtschaft durchaus den Schalter umgedreht. Man hat es versucht, als so komisch das klingen mag, als Chance zu sehen, die eigene Wirtschaft, die war ja, das ist ja auch immer unsere Richtung in Russland gewesen, nur Rohstoffproduzent reicht nicht. Und das hat eben Russland in den letzten Jahren versucht gemacht, den Hebel etwas umzulegen. Also es gibt in Russland durchaus auch fast positive Stimmen. Man sagt, die Sanktionen haben uns bei allen Schwierigkeiten dahingehend geholfen, klar zu werden, dass wir, man sieht es ja so, von Feinden umgeben sind, dass wir, Alexander Rahr hat das einmal auch gesagt, uns eingekreist fühlen und wir müssen selbst etwas unternehmen. Also dazu hat es geführt. Ein zweiten Punkt, warum ist die russische Wirtschaft nicht Kern. Ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass Russland relativ zeitig umgestellt hat und die Finanzreserven, einen Großteil der Finanzreserven auch in Gold investiert hat. Also die Goldvorräte wurden aufgestockt und es gibt mittlerweile einen relativ soliden Staatshaushalt. Haushalt, den die augenblicklichen Wirtschaftssanktionen nicht mehr so viel anhaben können, wie das vor 5 Jahren der Fall war.
Recht herzlichen Dank. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das verstanden hatten, dass Herr Harms eigentlich auch noch dran war in diesen 4 Minuten. Das würde ich machen, ist aber kein Beinbruch. Ich denke, die...
Ich dachte, für jeden 4 Minuten, Herr Harms. Das hatte ich falsch verstanden.
Kriegen wir hin, weil Herr Harms hat sicher noch die Gelegenheit, weitere Fragen zu beantworten, die noch an ihn gestellt werden. Aber die Redezeit für die Fraktion konnte ich jetzt an der Stelle nicht verlängern, Herr Harms. Ich glaube, da haben Sie Verständnis für. Kriegen wir alles gut hin. So, als nächstes fragt Herr Westphal von der SPD-Fraktion, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren Sachverständige, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Ich habe eine Frage an Peer Teschendorf von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben ja ein Verhältnis Deutschland-Russland, was nie einfach war, aber immer von großer Bedeutung, politisch, geopolitisch, wirtschaftlich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Europa nur eine Perspektive mit Russland hat und nicht gegen. Und deshalb aus der Tradition heraus der Sozialdemokratie Wandel durch Annäherung aus den 60er Jahren. Die Frage, wie wirkt eigentlich das jetzige Verhältnis? Wie wird das in der Öffentlichkeit in Russland wahrgenommen, das Verhältnis zu Deutschland? Und die zweite Frage, was Sanktionen anbetrifft, gibt es darüber hinaus Mechanismen der Kooperation, der Zusammenarbeit, des Dialogs, um dieses Verhältnis zu verbessern? Weil ich glaube, Sanktionen sind eben ein stumpfes Schwert. Vielen Dank.
Danke. Herr Teschendorf, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Zum Deutschlandbild oder zu den zum Bild darauf, wie auch die Beziehungen gesehen werden. Ich glaube, da muss man zwei Dinge ein bisschen voneinander trennen. Das eine ist das kulturelle, auch das wirtschaftliche. Da gibt es weiterhin sehr breite, sehr umfangreiche Beziehungen und großes Interesse wechselseitig am Aufrechterhalten dieser Beziehungen, auch eine große Wertschätzung gegenüber Deutschland, wie auch in Deutschland gegenüber Russland. Das andere ist natürlich das, was auf politischer Ebene abläuft. Dort sehen wir ganz klar, dass es da eine Entkopplung gibt. Also Deutschland hat für die russische Elite zumindest ein bisschen den Fürsprecher in der EU oder den Hauptansprechpartner in der EU diesen Status ein bisschen eingebüßt. Bereits seit 2014 natürlich, dem Deutschland die Sanktionen der EU orchestriert hat. Aber zum Schluss auch nochmal das Einstehen für Nawalny wurde in Russland komplett nicht, also zumindest in der russischen Elite, komplett nicht verstanden, weil das eine innenpolitische Geschichte ist, warum sich Deutschland da so dahinter stellt. Das hat schon dazu geführt, dass es eine gewisse Distanzierung gibt. Generell ist Russland im Moment zumindest, und das sehe ich auch noch für die nächste Zeit, ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern in der Entwicklung dahin, sich stärker zu isolieren, also sich tatsächlich, das, was bereits erwähnt wurde, diese Wagenburg, wir sind von Feinden umgeben, aber auch aus dem Bewusstsein heraus, wir brauchen eigentlich auch niemand anders, sich ein bisschen stärker abzukapseln, Verbindungen zu kappen, eben auch zu internationalen Organisationen, wie wir es jetzt gesehen haben bei der Ignorierung der Entscheidung des Europäischen Gerichts für Menschenrechte. Das ist so ein auf sich bekehren und dabei fallen dann eben die Beziehungen zu allen äußeren Akteuren ein bisschen hinten an, auch zu Deutschland. Das ist aber sicherlich nicht unumkehrbar. Was die Frage, das wirkt sich aber natürlich auch auf die Möglichkeiten aus für andere Mittel. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob Sanktionen ein stumpfes Schwert sind. Man muss sich bloß ehrlich sein darüber, was sie konkret erreichen können. Das ist nicht das, was immer damit intendiert wird, aber sie haben natürlich eine Auswirkung. Dialog ist natürlich, muss weiterhin aufrechterhalten werden. Das ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt irgendwann wieder eine Basis zu finden für alles, was ich eine Partnerschaft nennen kann. Da bin ich weniger auf der Seite zu sagen, dass wir brauchen mehr Dialog, weil Dialog gibt es auf allen Ebenen. Ich glaube, es gibt wenig Länder, mit denen Deutschland einen so umfangreichen Austausch in allen möglichen Themenbereichen hat. Wir müssen den irgendwann wieder auf eine neue Qualitätsebene hochheben. Ich glaube, das muss aber auch auf russischer Seite erst wieder erwachsen. Ich glaube, wir gehen einer Zeit entgegen, wo es schwierig bleiben wird. Wir müssen diesen Dialog recht aufrechterhalten. Aber ich sehe jetzt kurzfristig erstmal wenig Chancen, dass der so richtig produktiv wird, das dann hoffentlich irgendwie in längerer Zeit erst wieder.
Recht herzlichen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Kotri von der AfD, bitte.
Ja, meine Frage geht an Herrn Rahr. Wie bewerten Sie grundsätzlich die völlig, also die politisch völlig sinnlosen Sanktionen, auch vor dem Hintergrund, warum sie eigentlich mal eingeführt worden sind? Also die Ukraine, so scheint es, hat überhaupt kein Interesse daran, dass die Sanktionen hier aufgehoben werden, arbeitet nicht mit, also geht es da auch nicht voran, kann es da also auch nicht vorangehen. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass gerade deutsche Mittelständler hier die Verlierer sind und die USA zum Beispiel die Gewinner. Ich erinnere an den Fall Siemens, geht raus aus dem medizinischen Bereich in Russland, weil Siemens Angst hat, in den USA dann sanktioniert zu werden. Gleichzeitig geht ein US-amerikanisches Unternehmen dort rein. Also das sind ja alles so Anachronismen im Zusammenhang mit den Sanktionen. Vielleicht dazu ein, zwei Worte.
Ja, ein, zwei Worte.
Herr Rahr, bitte.
Gerne. Also ich denke, die Ukraine ist eine Art Elefant in den Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Ich habe auch in meiner Stellungnahme geschrieben, dass hier noch ein größer Störfaktor und große Probleme vor uns stehen könnten, falls es zu einem neuen Konflikt, zu einer Ausweitung des Konflikts, zu einer Provokation, ja zu einem neuen Krieg in der Ostukraine kommen würde. Und es ist in der Tat so, das schreibe ich auch immer, dass einerseits die russische Seite sich verpflichtet hat, die Unterstützung für die Separatisten in der Ostukraine aufzugeben und einer Wiedervereinigung dieser Region mit der Ukraine zuzustimmen und alles dafür zu tun, damit das passiert. Auf der anderen Seite ist die Ukraine logischerweise nicht daran interessiert, dass die Sachen sich, für einen Vorteil für Russland entwickeln, weil dann die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Und das muss man auch immer bedenken, dass die Ukraine daran nicht interessiert ist. Unsere Sanktionen des Westens, der Europäischen Union gegen Russland, richteten sich vor allen Dingen darum, um den Krieg in der Ostukraine zu stoppen. Und der ist ja auch gestoppt worden im Grunde genommen, obwohl der große Krieg, obwohl er da weitergeht in einer gewissen Phase. Auf der anderen Seite ist die Ukraine und ich glaube auch Kräfte in den USA daran interessiert, natürlich mehr zu tun und die russische Wirtschaft dort zu beschädigen. Und das ist, denke ich, nicht im Interesse Deutschlands, kann es auch nicht sein. Und deshalb gibt es hier einen gewissen Widerspruch, den muss man sehen, den muss man auflösen. Und ich hoffe, dass jedenfalls im Rahmen dieser Normandie-Gespräche und des Minsker Abkommens unsere Bundeskanzlerin und die Franzosen hier endlich eine Initiative ergreifen, um das Format wieder zu beleben. Ansonsten werden das die Amerikaner tun.
Recht herzlichen Dank. Als nächstes fragt Herr Lemmel, bitte, CDU-CSU.
Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Harms, vielleicht noch mal in Ergänzung zu der ersten Frage von Herrn Pfeiffer. Als damals die Sanktionen eingeführt wurden, die ersten Sanktionen eingeführt wurden, war ja die öffentliche Meinung, naja, der Handel mit Russland ist sowieso nicht so groß für die deutsche Wirtschaft. Aber wie das so ist, der See war nur 2 Meter tief und die Kuh ist trotzdem ersoffen. Und wir haben ja gerade in Sachsen dort erhebliche Rückschläge erleiden müssen im Russlandgeschäft. Und meine Frage wäre an Sie, damals in der Erdöl- und Erdgaswirtschaft, darauf richteten sich ja die Sanktionen, hat dann Russland im Prinzip verschiedene Sachen selbst gebaut, versucht sie selbst zu bauen oder sie haben sie in Asien gekauft. Meinen Sie, dass diese Substitute der deutschen Importe in Russland dauerhaft ist oder denken Sie, dass man, wenn solche Sanktionen zu Ende wären, auch wieder in den Markt mit einsteigen könnte? Und meinen Sie, dass ganz grundsätzlich die russische Orientierung mehr sich jetzt nach Asien richtet als nach Deutschland oder nach Europa?
Herr Harms, bitte. Vielen Dank. Vielleicht zur Bedeutung des Handels noch einmal. Der Handel ist ja stark zurückgegangen im letzten Jahr. Wir sind jetzt bei 45 Milliarden Euro bilateralem Handel. Wir waren mal bei über 80. Das ist allerdings nur zu einem geringen Teil auf die Sanktionen zurückzuführen. Da hat der Rückgang des Ölpreises und die Abwertung des Rubel eine viel größere Rolle gespielt. Und der Handel mit Russland bleibt dennoch sehr wichtig, weil oft wird gesagt, wir handeln ja mit Russland viel weniger als zum Beispiel mit Polen, Ungarn oder Tschechien. Aber das sind unterschiedliche Qualitäten. Dort geht es vor allen Dingen um einen Handel mit Industriewaren in gewissen Produktionsverbünden, vor allen Dingen in der Automobilindustrie. Da ist der Markt nicht so bedeutsam. Alles, was nach Russland exportiert wird, und das interessiert uns ja am meisten, ist für den russischen Markt wirklich bestimmt. Deshalb, wenn man auf die Firmen guckt, ist die Bedeutung des Marktes doch wesentlich größer, als es dieser bilaterale Handel offiziell zeigt. Was die Wirkung der Sanktionen betrifft, Herr Lemmel, bin ich mit Ihnen vollkommen einverstanden. Das sind diese mittelbaren Wirkungen der Sanktionen, die vielleicht noch viel größer sind als die direkten Auswirkungen, die direkten Verbote. Das mag für Maschinenbauer zum Beispiel in Sachsen in dem einen oder anderen Fall sehr bedeutsam sein, aber diese Tendenzen der Importsubstitution und der Lokalisierung, ja, dass Russland sehr, sehr stark darauf setzt, Sachen selbst zu machen bzw. sich abzuschotten, das sind für uns sehr gefährliche, sehr schlechte Tendenzen und die werden auch bleiben, weil wenn man einmal dabei ist, dann hat man natürlich Wertschöpfung im Land, dann hat man Steuereinnahmen, dann hat man Technologien, also es ist eine ganz klare Orientierung der russischen Regierung, die durch die Sanktionen massiv verstärkt wurde. Und das ist natürlich, wir haben zum Beispiel jetzt als ganz aktuelles Beispiel eine Recycling-Fee, also eine Art Strafzoll für Pkw, Lkw, Sattelauflieger und selbstfahrende Maschinen. Das ist sehr schlecht für die deutsche Automobilindustrie. Die Orientierung nach China, auch da haben Sie vollkommen recht, Orientierung nach Asien insgesamt, also auch Korea, auch das ist eine Tendenz, die sich massiv verstärkt hatte. Russisch-chinesische Handel ist mittlerweile 2,5-mal so groß wie der deutsch-russische. Als ich nach Moskau kam, das war im Jahr 2007, waren wir noch an der ersten Stelle, waren noch stärker als China. Also hier hat es eine ganz klare Orientierung gegeben. Und um Ihre Frage noch mal konkret zu beantworten, ja, beide Tendenzen werden, wenn wir nicht aufpassen, sich langfristig und strategisch etablieren.
Danke. Die nächste Frage stellt Frau Wieser von der FDP, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Professor Paquet von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Mir wäre es nochmal wichtig, reinzuschauen nach Russland, einmal die Regierung Putin und dann eben die breite russische Bevölkerung, weil gerade die Regierung Putin ja auch sehr gern das Narrativ befördert, die Sanktionen der EU würden sich wirtschaftlich gegen das russische Volk richten und wohingegen sich die Gegensanktionen Russlands positiv auf die russische Landwirtschaft auswirken, wie wir es ja eben schon mal gehört haben. Professor Paquet, könnten Sie uns bitte einen kurzen Überblick geben, nochmal, welche Sanktionen gibt es jetzt tatsächlich zwischen der EU und Russland und welche Branchen und Personengruppen sind von den jeweiligen Sanktionen betroffen? Das heißt, welche Sanktionen schaden tatsächlich der russischen Bevölkerung? Sind es die EU-Sanktionen oder sind es die russischen Sanktionen? Vielen Dank.
Danke. Herr Professor Paquet, bitte.
Ja, ich darf noch mal kurz vorausschicken, es ist ein aus volkswirtschaftlicher Sicht Gesamtblick auf die Entwicklung der russischen Wirtschaft, seit die Sanktionen bestehen, seit der Krim-Annexion. Also ich glaube, dass im Wesentlichen die russische Wirtschaft den Lauf genommen hätte, hat, den sie auch ohne Sanktionen genommen hätte. Und das, was wir an strukturellen Schwächen in der russischen Wirtschaft beobachten, ist etwas, was sehr langfristig angelegt ist. Es ist schon mehrmals erwähnt worden. Es ist natürlich die Rohstoffabhängigkeit, die im Wesentlichen auch die gesamtwirtschaftliche, die makroökonomische Wachstumsbilanz der letzten Jahre bestimmt, hängt extrem vom Ölpreis, von den Rohstoffpreisen ab. Es gibt zusätzlich noch Entwicklungen, dass der Marktanteil deutscher Exporte abgenommen hat. Aber da liegt der wesentliche Grund auch im Aufstieg Chinas. Das beobachten wir ja an vielen Stellen. Die deutschen Direktinvestitionen in Russland sind einigermaßen stabil geblieben. Es fehlt der russischen Wirtschaft einfach an der Dynamik, weil sie ein demografisches Problem hat, weil der Mittelstand fehlt, der industrielle Mittelstand vor allem, und weil Bürokratie, Korruption und Protektion hier immer noch dominant sind. Und man sieht das ja auch insgesamt an der Kapitalflucht in dem Land, die ja gigantische Ausmaße hat, über die letzten 20 Jahre summiert. Also man schätzt ja das Vermögen von Russen im Ausland inzwischen auf 1 Billion US-Dollar. Und das ist also ein beträchtlicher Teil der inländischen Ersparnisse, die übrigens auch von putinaren Oligarchen nicht im eigenen Land angelegt werden, sondern außerhalb des Landes. Also eine krisenhafte Situation. Die Sanktionen haben, das wurde wurde mehrfach erwähnt, zu Substitutionseffekten geführt. Ob die wirklich so gut sind, wenn Russland, auch für das Land selbst, wenn Russland zum Weizenexporteur wird, statt seinen industriellen Mittelstand zu entwickeln, das wird sich langfristig zeigen. Die Sanktionen selber waren ja auch in wesentlichen Punkten personenbezogen und hatten insofern und auf bestimmte Branchen wie Banken, Großunternehmen, staatsnahe Banken und großen Unternehmen konzentriert, auf Dual-Use-Güter, auf Waffenexporte und Importe, also insgesamt doch ein relativ fokussierter kleiner Bereich, der im einen oder anderen Fall natürlich wirkt. Das sieht man eben auch in den Schätzungen. 1 bis 1,5% des Bruttoinlandsproduktes sind verloren gegangen, aber am Wachstum hat sich wahrscheinlich insgesamt wenig geändert. Also insgesamt politische Seite auf der einen Seite mit relativ wenig direktem Einfluss auf die Wirtschaft und das breite russische Volk. Vielen Dank.
Dankeschön. Die nächste Frage möchte ich selber stellen, und zwar an Herrn Cordes. Herr Cordes, ich habe da tatsächlich mal im Protokoll geguckt. Sie waren schon mal bei uns vor 5 Jahren. Und es ging auch um die Sanktionen, die damals in der Debatte waren. Und Sie haben damals gesagt, insofern glaube ich zutiefst, dass Wirtschaftssanktionen am Ende zu einer Eskalation und zu einer Sanktionsspirale führen, und ich kann das Ende nicht absehen. Würden Sie diese Meinung nach nun 5 Jahren Sanktionen gegen Russland bestätigen? Würden Sie Ihre Meinung geändert haben? Wie sehen Sie das heute?
Gut, ich war vielleicht, was das Thema, Herr Ernst, Spirale betrifft, zu pessimistisch. Das mag sein. Ich bin allerdings, wenn ich etwas ausholen darf, weiterhin der Auffassung, ich glaube, Herr Westphal hat es vorhin gesagt, dass EU-Europa, eine wirklich tragfähige, belastungsfähige Zukunft nur hat mit Russland und nicht gegen Russland. Ich halte es mit gegen Russland für ausgeschlossen. Ich will jetzt eigentlich keinen großen Ausflug machen in die Welt mit China und den Vereinigten Staaten von Amerika, die zunehmend heftig, wie wir alle wissen, um die Nummer-1-Position kämpfen. Und Europa, wir können weder die Nummer-1 noch die Nummer-2 erreichen, aber die Nummer-3 wird nur gehen, wenn man eine partnerschaftliche Beziehung mit Russland hat. Das mag in diesem Kreis vielleicht eigenartig klingen, dass jemand so etwas sagt. Aber Michael Harms hat ja eben ein paar Zahlen genannt. 2007, Russland der größte Handelspartner von Deutschland, jetzt China 2,5-mal so groß. Also wir sehen ja durchaus Effekte. Und insofern glaube ich, dass Sanktionen, wie sie eingerichtet worden sind, eine stark psychologische Wirkung haben. Wenn ich jemanden sanktioniere, dann stelle ich mich zumindest in meiner Vorstellungswelt gegen denjenigen, den ich sanktioniere. Klar machen es uns, ich will das auch sagen, das war damals noch nicht so, aber auch nicht ganz einfach. Stichwort zum Beispiel Nawalny, wie soll ich sagen, eine sozusagen zu offene, zu positive Haltung einzunehmen. Aber dennoch, ich glaube, man muss hier politische Aspekte, und damit meine ich zum Beispiel Nawalny, und dieses große Ganze, wo müssen wir eigentlich in den nächsten, großes Wort, Jahrzehnten hinfahren, darf man nicht aus dem Blick verlieren. Und vor allen Dingen frage ich mich jetzt auch, was die Sanktionen betrifft, wie kommen wir denn wieder runter? Mein erster Chef in meinen früheren Jahren bei Daimler, damalige Vorstandsvorsitzende Joachim Zahn, hat zu mir gesagt, ich werde es nie vergessen, hat gesagt, junger Mann, merken Sie sich mal eines, den Tiger reiten ist einfach, runterkommen ist das Problem. Und das gilt, glaube ich, jetzt hier auch. Die Sanktionen werden aus meiner Sicht weitere politische Ziele nicht erreichen können. Und was wollen wir denn tun, um sie sozusagen zurückzufahren, um nicht den Effekt, den wir schon haben, nämlich Russland Richtung Asien zu treiben und in Richtung China zu treiben, was eigentlich nicht russische Intention ist, dann müssen wir einen Weg finden, hier abbauen zu können. Und da fehlt mir die Fantasie, mir vorstellen zu können, wie das gelingen soll. Also insofern der Pessimismus nicht mehr ganz so schlecht, Spirale wie vor oder ganz so stark ausgeprägt wie vor 5 Jahren. Aber der Blick nach vorne stimmt mich nicht hoffnungsfroh.
Recht herzlichen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dröge von den Grünen, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Kluge. Herr Kluge, die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland kann man sicherlich nicht ohne Betrachtung der außenpolitischen Beziehungen anschauen. Deswegen wäre meine eine Bitte, vielleicht nochmal etwas dazu zu sagen, warum es politisch notwendig ist, wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland auch zu verhängen. Und auf der anderen Seite, welche Auswirkungen diese Wirtschaftssanktionen auf die Handelsbeziehungen mit Russland haben und welche anderen Faktoren dort aus Ihrer Sicht eine Rolle spielen.
Frage war an Herrn Dr. Kluge, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage und auch für die Einladung. Es stimmt, ich beginne mit den Entwicklungen des Handels. Es stimmt, der Handel schwankt sehr stark und hat in den letzten 10 Jahren auch deutlich abgenommen, insbesondere nach 2014. Und hier ist der politische Kontext sicherlich nicht unwichtig. Es ist auch, denke ich, bezeichnend, dass wir im Ausschuss für Wirtschaft und Energie vorrangig über Außenpolitik bisher reden. Trotzdem würde ich mich Herrn Harms und Herrn Paquet anschließen und noch mal ein bisschen auf die wirtschaftlichen Faktoren hinter der Entwicklung des Handels schauen. Und da sind es 3 Faktoren, die ich gerne noch mal kurz darstellen würde. Das erste ist, wie bereits gesagt, die Entwicklung des Ölpreises. Und das kann man wirklich von der Bedeutung her gar nicht überschätzen. Der deutsche Handel mit Russland wird entscheidend vom Ölpreis geprägt. Ein niedriger Ölpreis sorgt für einen schwächeren Rubel. Das verteuert eben deutsche Exporte nach Russland. Es beeinflusst die Konjunktur in Russland und damit auch die Kaufkraft und die Nachfrage. Und diese Punkte lassen sich auch sehr gut statistisch bestimmen. Also wenn man sich den Ölpreis anschaut und die Entwicklung des Handels in den letzten 10 Jahren, dann lässt sich über 90% des Auf und Ab im Handel eben über den Ölpreis alleine erklären. Der zweite Punkt ist auch in Bezug auf den deutschen Marktanteil in Russland. Deutsche Exporteure, der Marktanteil ist leicht zurückgegangen von 15,7 auf 12,3% in den letzten 10 Jahren. Aber hier ist es wichtig, eben die internationale Konkurrenzsituation im Auge zu behalten. In der gleichen Zeit, wo Deutschlands Anteil geschrumpft ist, ist der Anteil Chinas in Russland gestiegen, auf zuletzt 22% bei den Importen. Diese Entwicklung ist aber nicht russlandspezifisch. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die überall auf der Welt gerade deutsche Exporteure, eine Erfahrung, die deutsche Exporteure überall auf der Welt gerade machen, dass chinesische Hersteller eben Konkurrenz machen, gerade bei den Gütern, die eben wichtig sind für die deutschen Exporte nach Russland, beispielsweise im Maschinenbau. Und damit spiegelt eben diese Entwicklung des Marktanteils in Russland auch eben diese veränderte globale Konkurrenzsituation wieder. Ein dritter Faktor, der auch wirtschaftlich erstmal ist, sind eben eigene hausgemachte Probleme in Russland, die ja zu einem sehr geringen Wachstum geführt haben in den letzten Jahren. Demografie wurde schon angesprochen. Es gibt den dominanten Ölsektor, der sehr wenig Wachstumspotenzial hat. Und es gibt das Thema der Rechtsstaatlichkeit, das, denke ich, immer noch ja vielleicht das Hauptproblem ist für die russische Wirtschaftsentwicklung. Ich möchte hier nur ganz kurz auf den Fall Michael Kelvey verweisen, ein amerikanischer Investor, der nach einem Geschäftsstreit mit einem gut vernetzten Geschäftspartner eben plötzlich in Russland strafrechtlich verfolgt wurde und vor 2 Jahren verhaftet wurde. Diese Geschichten belasten das Geschäftsklima natürlich sehr. Es gibt weitere Themen, die angesprochen wurden, Protektionismus beispielsweise. Und natürlich spielen auch die Sanktionen für die Wirtschaftsentwicklung in Russland eine Rolle. Entsprechend aktueller Schätzungen des IWF beispielsweise. Es gibt sehr verschiedene Schätzungen, die auch teilweise auseinandergehen. Aber im Grunde ist der Konsens, dass es ungefähr 1 bis 1,5% des BIP gekostet hat in den letzten Jahren für Russland. Bleibt mir sehr wenig Zeit. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Beitrag noch auf die Wirkung und den Sinn von Sanktionen eingehen kann. Dankeschön.
Dankeschön. Die nächste Frage stellt Herr Sator von der SPD, bitte. Vielleicht noch eine kleine Zwischenbemerkung. Wir sind jetzt mit der ersten Runde durch. Bei der dritten Runde würde ich dann im Einverständnis mit den Obleuten Herrn Kordes vorziehen, weil der früher gehen muss, dass das für alle klar ist. Ne? Danke. So, nun Herr Sator, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Blum. Und zwar, wenn wir uns mit der Entwicklung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen beschäftigen, dann können wir alle Statistiken lesen und interpretieren, was in der Vergangenheit war. Mich interessiert vielmehr, wie kann sich das zukünftig entwickeln? Und da lohnt es auch, einen Blick eines Soziologen noch mal oder einer Soziologin noch mal zu hören. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir in Deutschland glauben, dass per se alle Menschen in Russland der Meinung sind, sie würden sehr, sehr gerne mit Deutschland und mit der Europäischen Union in Kontakt treten. Und ich würde gerne Sie bitten noch mal, wie bewerten Sie den russischen Blick auf Deutschland und auf die Europäische Union und vielleicht welche Auswirkungen haben Sanktionen dazu?
Frau Professor Blum, bitte. Frau Professor Blum, wir können Sie noch nicht hören und auch noch nicht sehen. Die ist nicht mehr drin.
Ist dann nicht drin. Dann schlage ich vor, wir warten keine 4 Minuten, nee, sondern...
Ich würde sagen, wir machen es anders. Die Frage bleibt euch offen. Wir gehen zum nächsten und versuchen, die Frau Blum bis zum nächsten Mal wieder zu kriegen.
Okay, einverstanden.
Einverstanden? Okay, dann wäre jetzt dran. Herr Dr. Pfeiffer, bitte.
Vielen Dank. Ich will noch mal anknüpfen, dann vorher vielleicht in umgekehrter Reihenfolge Herr Harms und Herrn Kunze noch mal ansprechen über diese grundsätzliche Sinnhaftigkeit und Einordnung der Sanktionen wirtschaftlich, ob die politisch dann zielführend sind oder nicht, vor allem auch in die Zukunft gerichtet. Und vielleicht auch noch mal dann die Frage der Einschätzung. Nawalny wurde ja hier angesprochen, der wird ja hier bei uns immer so als quasi Oberdemokrat wahrgenommen. Wenn ich das richtig sehe, kommt ja der aus der rechtsradikalen Ecke in Russland. Vielleicht kann man da vielleicht auch noch mal das kommentieren.
Danke. Als erstes Herr Harms, bitte.
Ja, vielleicht noch mal, mir geht es um die Wirksamkeit von Wirtschaftssanktionen, betone ich besonders. Ich will mich jetzt nicht auf die personenbezogenen Sanktionen konzentrieren. Ich glaube, die Wirtschaftssanktionen haben letzten Endes keine oder eine nur sehr geringe Wirkung gehabt für Verhaltensänderungen im politischen Bereich. Das mag eine Rolle gespielt haben bei einer einheitlichen Reaktion des Westens 2014. Ansonsten sehe ich keine weiteren Änderungen. Das hängt einfach damit zusammen, dass Sie ein Land wie Russland, was ja immerhin nach Kaufkraftparität die 6. Volkswirtschaft der Welt ist, und ich bin auch nicht so pessimistisch wie meine Vorredner über die Wirtschaftsentwicklung in Russland. Die Russen machen viele Sachen mittlerweile sehr, sehr gut. Stichwort Digitalisierung, die sie teilweise besser machen als wir und wir mittlerweile von Russland lernen können. Aber so ein Land, was so international vernetzt ist, können Sie effektiv nicht sanktionieren. Das ist Fakt. Oder Sie zünden die Atombombe sozusagen und stellen jeden Wirtschaftsverkehr ein, was, glaube ich, völlig unrealistisch und auch nicht in unserem Interesse ist. Und das Zweite ist, und da bin ich absolut mit Herrn Dr. Cordes einverstanden, das ist ein psychologischer Effekt, der eher zu einem negativen, eher zu einer Psychologie von Rally Around the Flag geführt hat. Das stellen wir sehr deutlich fest in unseren vielfältigen Kontakten mit der russischen Elite, auch aber mit der russischen Bevölkerung.
Danke. Herr Kunze, bitte.
Was die Frage der Sanktionen betrifft, kann ich mich Herrn Harms nur anschließen. Deshalb Einschätzung Alexei Nawalny. Ich glaube, wir sind uns alle in dem völlig einig, dass das, was derzeit in Russland um die Person Nawalny, auch gerade mit den Prozessen passiert, nichts mit rechtsstaatlichen Verfahren zu tun hat. Also die Kritik, die dazu aus EU, Europa, aus Deutschland kommt, ist natürlich berechtigt zur Person Nawalny selbst. Möglicherweise hat man in EU, Europa, hat man auch in Deutschland eine nicht immer ausgewogene Sicht auf die Person. Ich möchte ganz kurz schildern, woher er kommt. Nawalny hat seine ersten politischen Schritte in der liberalen Jabloko-Partei gemacht. Dort wurde er 2007 ausgeschlossen. Grund waren homophobe Äußerungen, Grund waren rassistische Äußerungen. Er hat also die Völker des Kaukasus wirklich als Vieh bezeichnet. Er hat sich öffentlich mit Holocaust-Leugnern in Russland gezeigt, hat mit dem russischen Marsch, einem rechtsextremen Marsch, teilgenommen. Danach hat sich sein Fokus gewandelt. Er wurde zum Korruptionsbekämpfer, hat sich vor allen Dingen als Blogger einen Namen gemacht. Also er gilt in Russland als, ich möchte es vorsichtig ausdrücken, als sehr, sehr schmiegsam. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass die Begeisterung für die Person Nawalny als Person, es geht nicht um die aktuellen politischen Dinge, die er vertritt, geteilt ist. Noch etwas, die Zeit ist rum, sehe ich gerade, deshalb vielleicht in einer nächsten Fragerunde weiter.
Herzlichen Dank. Wir nehmen nochmal von der CDU-CSU, oder passt die schon? Ist die schon da? Noch nicht da. Dann probieren wir jetzt den Herrn Loos von der CDU-CSU, bitte.
Ja, gut, ich würde eine Frage an den Herrn Harms stellen. Und zwar, gibt es überhaupt gesicherte Informationen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen für die deutsche Wirtschaft insgesamt? Und ist jetzt aus Ihrer Sicht tatsächlich eine stärkere wirtschaftliche Hinwendung der Russlands nach China, sehen Sie das ebenso? Ihr Kollege hat das ja schon ein bisschen ausgeführt. Und wie haben sich denn die deutschen Agrarexporte insgesamt seit dem Jahr 2014 entwickelt? Danke.
Danke. Herr Harms, bitte.
Ja, also was die Zahlen zu den Auswirkungen der Sanktionen betrifft, das ist eine sehr interessante Frage. Es hat sehr viele in den letzten Jahren von sehr renommierten Forschungsinstituten Untersuchungen gegeben. Ich muss ehrlich sagen, keine dieser Untersuchungen hat mich so richtig überzeugt. Wir haben immer mit der Zahl operiert, 100 Milliarden Verlust im EU-Russland-Handel, glaube ich, über 3-4 Jahre. Es ist unheimlich schwer, die direkten Auswirkungen der Sanktionen zu beziffern. Manchmal wird versucht, den gesamten Fall oder den gesamten Niedergang im europäisch-russischen Handel auf die Sanktionen zurückzuführen. Das ist eine absolute Milchmädchenrechnung. Das hat ja auch Herr Dr. Kluge gesagt. Also meine Schätzung, so ein bisschen Pi mal Daumen, wäre 20% sind auf die Sanktionen zurückzuführen. Wenn wir sehen, 82 Milliarden in 2012, heute bei 45 Milliarden, kann man das runterrechnen. Das wären ungefähr 8 Milliarden Verlust im bilateralen Handel, also jetzt aufs Jahr gerechnet oder also pro Jahr. Aber auch das ist eine sehr, sehr vorsichtige Schätzung. Was China betrifft, ist es, stimme ich auch Herrn Kluge zu, natürlich ist es nicht nur eine Tendenz, die spezifisch für Russland ist, aber aus vielfältigen Gesprächen mit russischen Unternehmensvertretern glaube ich doch, dass diese Tendenz in Russland sehr, sehr verstärkt worden ist, weil es einfach eine Frage der Berechenbarkeit ist. Vor allen Dingen bei langfristigen Investitionsprojekten müssen Sie natürlich immer gucken, auf einmal wird Ihnen sozusagen die Maschine nicht mehr exportiert oder der Servicevertrag nicht mehr verlängert oder die Software nicht mehr geliefert. Das sind ja teilweise Investitionsprojekte, die auf Jahrzehnte ausgerichtet sind und wo wirklich Milliarden ausgegeben werden. Und da fragt sich natürlich der russische Unternehmer oder der russische Staat zu Recht, muss ich sagen, wenn es immer wieder Diskussionen über weitere Wirtschaftssanktionen gibt, kann ich eigentlich noch bei einer deutschen, europäischen Firma kaufen? Was ist, wenn in 5 Jahren auf einmal, wie gesagt, die Maschine dann eben nicht mehr geliefert wird oder der Servicevertrag nicht verlängert wird? Also das, glaube ich, ist diese Frage der Investitionssicherheit ist ganz entscheidend dafür, dass Russland sich entgegen der russischen Intention, da stimme ich auch Herrn Dr. Cordes absolut zu, sich stärker nach China und Asien richtet. Was die deutschen Agrarexporte betrifft, ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Die sind de facto gegen Null gegangen, weil ja keine Lebensmittel mehr importiert werden, mit Ausnahme von Duft- und Aromastoffen und ähnlichen Sachen, wo es Ausnahmegenehmigungen gibt. Allerdings muss man auch dazu sagen, der deutsche Agrarexport hat nicht so stark gelitten, wie man das vielleicht mal dachte, weil der weltweite Agrarmarkt ist ein weltweiter Markt und es gibt eben Ausweicheffekte. Also wir liefern zum Beispiel Milchpulver nach Neuseeland und neuseeländisches Milchpulver wird dafür verstärkt nach Russland geliefert. Also so verlaufen diese Effekte. Deshalb sind die Wirkungen nicht so gravierend gewesen, wie man das damals gedacht hat bei den russischen Gegensanktionen.
Danke. Wir nehmen jetzt Herrn Gremmels dran, Kollege Saathoff, aber die Frage bleibt erhalten. Wenn wir das nicht kriegen, kriegst du selbstverständlich die Frage nochmal. Ne? Kollege Gremmels.
Ja, ich kann auch an das, was Kollege Loos gefragt hat, anschließen, auch in Richtung Herrn Harms. Die Frage ist, inwiefern man mit so einer Sanktionspolitik, die man betreibt, sozusagen auch nicht die russische Wirtschaft Richtung China in Anführungszeichen treibt. Es gilt ja auch für die Frage der Energieversorgung. Also wenn wir hier die Frage Nord Stream nicht zu Ende bringen, dann wird ja auch perspektivisch die Energieversorgung Richtung China sich der Export von Russland dahin entwickeln. Deswegen auch nochmal insgesamt die Frage an Herrn Harms, wie Sie das einschätzen, wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und China sich auswirkt.
Herr Harms, bitte.
Also wenn Sie, da kann ich glaube ich auch aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern, wenn Sie
mit russischen Gouverneuren oder Ministern sprechen, wird meist gesagt, also die Russen sind da nicht naiv gegenüber China. Sie wissen, dass China ein deutliches, in fast allen Bereichen Übergewicht hat und eine einseitige Abhängigkeit von China wäre überhaupt nicht in russischem Interesse. Das gilt auch für die Gaslieferung zum Beispiel. Man hat ja diese Gasleitung Silas Sibiri vor kurzem gebaut, aber soweit wir gehört haben, sind die Gaspreise in Europa deutlich auskömmlicher und der meiste Gas- und Ölexport geht ja weiter in die EU. In der Beziehung ist die Russische Föderation sehr interessiert an einer Verstärkung dieser Zusammenarbeit und nicht eben. Aber Russland ist ein Swing-Producer sozusagen, kann in alle Richtungen liefern. Das ist ja ein großer Vorteil. Ich glaube, wir sollten weiter auf verstärkte Energiebeziehungen mit Russland setzen. Ich glaube auch nicht, dass diese einseitige Abhängigkeit, die immer wieder postuliert ist, der Realität entspricht. Also der europäische Gasmarkt ist so liberalisiert und hat so viele Bezugsquellen, dass von einer einseitigen Abhängigkeit von Russland nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil, das ist eine gegenseitige Abhängigkeit und gegenseitige Abhängigkeiten sind immer gut, dienen auch politischer Verständigung. Ich glaube, wir sollten diese Zusammenarbeit im Energiebereich, die ja vor allen Dingen auf Kohlenwasserstoffe bislang ausgerichtet ist, eben ergänzen, sehr stark im Rahmen des Green Deal, Wasserstoffwirtschaft, Energieeffizienz, alternative Energien. Da gibt es ja schon sehr interessante Projekte. Auch Russland ist sehr daran interessiert, weil man darf eins nicht vergessen, die Einführung einer Carbon Border Adjustment Tax ist eine echte Gefahr für das russische Exportmodell. Und in der Beziehung haben wir, na, ich will nicht sagen, das ist kein Hebel, aber das ist schon, sagen wir, ein Motivator dafür, die einseitige Ausrichtung auf den Export von Kohlenwasserstoffen in Russland zu verändern, zum Schutz des Klimas und auch zur Verstärkung unserer gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen.
Recht herzlichen Dank. Jetzt unternehmen wir nochmal einen Versuch, ob das jetzt klappt. Da ist jetzt eine Handynummer eingegeben. Frau Professor Blum, können Sie uns jetzt hören? Haut noch nicht hin. Dann versuchen wir es weiter. Und dann ist der Nächste der Herr Cotré. Herr Cotré, bitte von der AfD.
Ja, an Herrn Ra. Und zwar schreiben Sie, russische Investoren haben hier Probleme, vermutlich auch wie insgesamt deutsche Mittelständler. Das wäre die Frage an Herrn Ra, da noch mal ganz kurz was zu sagen. Und vielleicht ganz kurz noch eine Frage an Herrn Dr. Kluge, warum er der Meinung ist, nachdem also die Sanktionspolitik eigentlich gescheitert ist, dass man die also weiterführen sollte oder sogar noch verschärfen sollte.
Ich versuche es in zwei Minuten. Ja, dann.
Moment mal, Red, fürs Protokoll. Halt.
Herr Rahr, bitte. Okay, voll zwei Fragen. Gut, ich finde es sehr wichtig, wenn wir über das Thema Entwicklung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen sprechen, nicht nur unsere Interessen hier darlegen, sondern auch mal einen Blick auf die russischen Interessen werfen. Das möchte ich hier tun. Es gibt sehr viele russische Mittelständler, die den Weg nach Deutschland suchen und schon gefunden haben. Und sie klagen, und ich beziehe mich auf den Verband der russischen Wirtschaft in Deutschland, klagen des Öfteren über die letzten Jahre, dass sie hier ihre Bankkonten schließen können, dass sie natürlich große Probleme wegen den Sanktionen in der Finanzierung ihrer Geschäfte haben. Sie sind ja hier nicht, um hier Raubzüge durchzuführen, sondern um Wertschöpfungsketten aufzubauen für ihr eigenes Business, nicht für ein staatlich gelenktes Business, für ihr eigenes. Das würde auch die Zivilgesellschaft in Russland stärken. Und den Menschen wird überhaupt, diesen Firmen wird hier kaum geholfen. Und ich glaube, dass Sie sehr wichtig für eine Zusammenarbeit sind. Und die Möglichkeiten einer Kooperation in diesem Bereich sind riesengroß. Wir betreten ein ganz neues Zeitalter der Kooperation. Wir sprechen ja hier offen darüber, Digitalisierung, ein Green Deal. Ohne eine Zusammenarbeit in Umwelttechnologien mit dem größten europäischen Flächenstaat wie Russland, werden wir als Europäer die Pariser Klimaziele auch nicht erreichen. Wir brauchen eine Kooperation. Und da geht es nicht über staatliche Stellen, sondern gerade mit Mittelständlern und mit kleineren Unternehmen. Und ich verweise darauf, dass das auch im deutschen Interesse sein sollte, hier viel, viel mehr zu tun. Damit können wir uns auch gegen Korruption, Protektionismus, Bürokratie in Russland viel besser durchsetzen. Also ich plädiere hier für eine Stärkung einer Zusammenarbeit, unter anderem auch jetzt mit der großen Perspektive einer Zusammenarbeit im medizinischen Bereich mit Sputnik 5, der hier auch menschenlebend fungieren soll. Dankeschön. Recht herzlichen Dank, Herr Kluge.
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte noch mal unterstreichen, Sanktionen sind ein Mittel der Außenpolitik. Und der Grund, aus dem die Sanktionen 2014 eingeführt wurden, war eine außenpolitische Notlage. Das heißt, es war ein Krieg in der Mitte Europas. Und an der Stelle hat man eben von europäischer Seite versucht, alles aufzubieten, um das zu beenden. Und ich glaube, wir können Herrn Steinmeier nicht vorwerfen, dass er nicht im Vorfeld alles versucht hat, was in Richtung Dialog mit Russland möglich war, um eben diese Krise zu beherrschen. Es wurde dann ein dreistufiges Sanktionsmodell im Frühjahr 2014 vorgestellt und eingeführt. Und erst nachdem die dritte Stufe, die dann wirklich die wirtschaftlichen, die sektoralen Sanktionen enthielt, erst nachdem diese Stufe gezündet wurde von Seiten der EU, kam es zu den Minsker Vereinbarungen und später im weiteren Verlauf auch zu Minsk II. Das heißt, diese Sanktionen sind kein Mittel, was gerne gewählt wurde in dem Fall. Es ist ein Mittel der Verlegenheit aus einer Notlage. Und deshalb, wenn man darüber diskutiert, ob Sanktionen sinnvoll sind oder nicht, muss immer die Frage auch gestellt werden, was ist die Alternative? Was wäre die Alternative gewesen, um im Jahr 2014 eben den Krieg im Donbass zu beenden? Und ohne den Blick auf die Alternativen zu wenden, kann man eben die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Sanktionen nicht beantworten.
Danke. Jetzt würde ich die SPD noch mal vorziehen wollen. Wir haben keinen Kontakt nach wie vor nicht zur Frau Blum. Haben wir keinen. Dann würde ich den Kollegen Sathoff bitten, die Frage an einen anderen Sachverständigen zu richten. Bitte.
Ja, ich bin noch voller Hoffnung und würde die Frage an Frau Blum erstmal so stehen lassen und hätte eine Frage an Pierre Teschendorf. Und zwar hinsichtlich der Zukunft der Handelsbeziehungen. Wir haben das jetzt schon mehrfach gehört. Ich habe selber auch schon mal verlautbart, dass in dem Bereich der erneuerbaren Energien durchaus Potenzial ist. Und ich würde ganz gerne noch mal aufgearbeitet haben wollen, welche Felder das noch sein könnten, außer erneuerbare Energien. Und eine Beleuchtung aus der Friedrich-Ebert-Stiftung heraus vielleicht, ob erneuerbare Energien nicht auch auf der langen Linie ein deutliches Potenzial haben, zumindest auf der Ebene ein Feld der Zusammenarbeit zu finden und eine gemeinsame Perspektive entwickeln zu können.
Herr Teschendorf, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Es gibt eine ganze Reihe Felder, in denen eine Kooperation weiterhin Sinn macht, wenn wir jetzt nur auf den wirtschaftlichen Bereich schauen. Da wurde auch schon natürlich die Medizintechnik, gerade die aktuelle Pandemielage, die gemeinsame Herstellung von Vakzinen, dergleichen mehr genannt. Ich würde aber trotzdem tatsächlich ein Augenmerk auf die erneuerbaren Energien und auf all das, was mit dem Klimawandel zusammenhängt, richten, weil das einerseits ein gigantisches Potenzial hat, wirtschaftliches, andererseits auch ein gigantisches Konfliktpotenzial. Ja? Wir müssen uns vorstellen, wir haben ein Land, also Europa hat sich eine Dekarbonisierungsstrategie gegeben, Russland hat sich eine Strategie gegeben, mehr fossile Energieträger zu exportieren. Das führt zu Konflikten in einer wichtigen Partnerbeziehung zwischen zwei wichtigen Wirtschaftspartnern. Das heißt, da müssen wir frühzeitig ran. Im Moment ist das sozusagen regenerative Energien in Russland verschwindend gering, unter 1%, und soll bis 2024 auf stattliche 4,5% steigen. Auch das wird von Experten als zu ambitioniert gesehen, weil einfach die Instrumente nicht dafür da sind. Es ist zwar ein gewisses Interesse, es gibt auch Strategien, das kann man sehr wohl sehen. Allerdings ist es auch nur sehr mittelbar und fällt hinter vielen anderen Bereichen zurück, die dort gefördert werden sollen. Das Grundproblem ist eigentlich, dass Russland sich für die Zukunft ein neues Wirtschaftsmodell grundlegend neu überlegen muss. Es kann nicht mehr weiter als Energieexporteur oder als Rohstoffexporteur so weiter existieren in der Zukunft. Es geht auch nicht einfach, wenn Europa sagt, wir importieren nicht mehr, erst nach China weiterzuleiten, weil auch die wollen 10 Jahre später carbonfrei sein oder CO2-frei sein. Das heißt, sie brauchen ein neues System. Russland ist im Moment aber sehr auf Stabilität ausgelegt, auf den Laden möglichst so gut weiterzuführen und zu stabilisieren, auch aufgrund der Sanktionen, auch um eben nicht anfällig zu sein für weitere Schwankungen. Und ich glaube, da ist gerade für uns, für Deutschland, für die EU ein enormes Betätigungsfeld, hier für Lösungen zu werben, für eine Weiterentwicklung zu werben. Alles, was im Bereich regenerative Energien, Power-to-X, Wasserstoffzyklus des Ruders schon genannt von Herrn Harms, aber auch Energieeffizienz, energetische Sanierung. Wir haben gerade in Deutschland große Erfahrungen damit, was energetische Sanierung von Plattenbauten betrifft. Das ist durchaus ein riesiger Markt. Aber auch Infrastruktur. 90% der Infrastruktur im Permafrostgebiet muss in den nächsten 30 Jahren ersetzt werden, weil sie nicht dafür für taumelnde Böden gedacht sind. Das heißt, auch in diesem Bereich ist ein riesiges Betätigungsfeld. Und ich glaube, diesen vor allen Dingen den politischen Prozess zu begleiten, also diesen Wechsel von einer rein Rohstoffökonomie oder stark auf Rohstoffe hin orientierten Ökonomie oder Rohstoffexport hin zu neuen Modellen, genau da kann die EU ein, glaube ich, wirklich wichtiger Partner werden. Und da sehe ich in Russland eine wachsende tatsächlich auch Bereitschaft, wo schon erwähnt, der Carbon Adjustment Mechanism sorgt in Russland eben auch dafür, dass hier umgedacht wird. Das löst bereits etwas aus. Und da sollten wir weiter drauf aufsetzen und dran mitarbeiten. Das auch in Kooperation zwischen EU und EAWU, aber insbesondere natürlich Deutschland und Russland.
Herzlichen Dank, Kollege Bläser von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich teile die Ansicht auch von Herrn Harms, dass die deutsche Wirtschaft ein hohes Interesse hat, mit Russland zu kooperieren. Wobei Sanktionen natürlich das mildere Mittel waren, um militärische und sonstige Dinge nicht aufgreifen zu müssen. Deswegen sind sie notwendig. Ich habe aber auch festgestellt, dass auf der zweiten Ebene ein hohes Interesse an der Kooperation mit Deutschland und Europa da ist. Deswegen meine Frage an Herrn Kunze. Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung in Russland selbst? Wie sind die Verbraucherpreise? Wie ist die Versorgungssituation? Gibt es aus dieser Gruppe heraus einen Wunsch der Veränderung? Und ich glaube, wir sollten auch über die Zeit des jetzigen Regimes hinausdenken und die Verbindungen zu Russland aufrechterhalten.
Danke. Herr Dr. Kunze, bitte.
Ja, ich möchte die Antwort auf die Frage mit dem verbinden oder ich möchte im Zusammenhang damit das fortsetzen, was ich zusammen mit Nawalny gesagt habe, mit den aktuellen Protesten. Die Leute, die auf die Straße gehen, das sind überwiegend junge Leute, unter 25. Und es sind eigentlich Kinder der Mittelschicht, Kinder einer Mittelschicht, wie es sie in Russland noch nie gab. Ungefähr auch datieren mit dem Wechsel Jelzin-Putin, die gibt es jetzt das erste Mal überhaupt in der russischen Geschichte. So etwas gab es noch nicht. Und in dieser Mittelschicht sind natürlich die Verlustängste enorm. Die wirtschaftlichen Verhältnisse, keine Frage, sind in den russischen Großstädten besser als auf dem Land. Ich befinde mich derzeit in Jakutsk, also im fernen Osten. Wenn Sie hier durch die Dörfer oder durch das Gebiet fahren, dann sehen Sie natürlich auch, dass viel, viel Armut verbreitet ist, dass man mit 200-300 Dollar im Monat nicht weit kommt. Aber in den großen Zentren ist die Krise nicht mit Händen greifbar. Ich persönlich hätte nicht gedacht, 2014, 2015, dass die russische Wirtschaft all das, was mit den Sanktionen möglicherweise im Zusammenhang steht, so gut verkraftet. Wie gesagt, es ist auf eine meines Erachtens relativ vorausschauende Finanzpolitik, auf Stoppen der Goldreserven zurückzuführen, aber nicht nur. Also ich sehe keine heraufziehende Wirtschaftskrise in Russland, so wie man das 1997-98 gesehen hat.
Danke. Hoffentlich haben wir Sie jetzt auch nicht verloren. Frau Weser, bitte von der FDP.
Ja, meine nächste Frage richtet sich auch noch mal an Professor Paquet, der hoffentlich jetzt noch in der Leitung drin ist. Jetzt ist gar keiner mehr drin, oder? Doch? Okay, gut. Also ich würde gerne noch mal das Stichwort Mittelstand, Mittelschicht
auf. Herr Paquet ist, glaube ich, auch verschwunden.
Wollen Sie einmal rebooten?
Wir können jetzt das auch so machen wie vorher, dass wir Sie zurückstellen und Sie Ihre Frage vielleicht 4 Minuten später an Herrn Paquet richten können. Frau Weser, ja, einverstanden?
Ja, einverstanden.
Okay, dann wäre jetzt dran der Kollege Ulrich, bitte.
Ja, Herr Cordes, jetzt über das Verhältnis, zu was das führt in Russland, China oder auch was Ihre eigene Industrie angeht, dass Sie nicht mehr so importabhängig sind, haben wir jetzt schon mehrere Wortbeiträge gehabt. Deshalb will ich die Frage da gar nicht mehr vertiefen, sondern will bei Ihrem Bild bleiben. Sie haben davon gesagt, den Tiger zu reiten, ist das eine, abzusteigen. Was würden Sie denn ganz konkret der deutschen oder europäischen Politik vorschlagen, um abzusteigen in dieser Frage? Und der zweite Punkt ist, Sie haben ja in Ihrer ersten Statement gesagt, es hat eher eine psychologische Wirkung, was bisher passiert ist, und weniger eine tatsächliche wirtschaftliche für beide Seiten. Wie bewerten Sie denn das, wenn jetzt Nord Stream 2 tatsächlich abgebrochen werden würde, also wenn es nicht fertiggestellt wird, dann glaube ich, oder würden Sie das auch teilen, dass das dann schon über eine psychologische Wirkung hinausgeht? Denn das hätte ja doch dann wahrscheinlich gravierendere Gründe. Oder gehen Sie davon aus, dann würde halt Russland das Gas woanders hin verkaufen und man würde das auch im Augenzwinkern hinnehmen? Also diese Nord Stream 2 Sanktionsandrohungen führen ja jetzt schon dazu, dass auch Firmen abspringen, und der Druck aus den USA wird ja täglich größer.
Herr Kordes, bitte. Es hat gerade die Tür geknallt. Ich bin nicht sicher, ob Sie bei Nord Stream 2 das Wort oder ob Sie gesagt haben, dass es über psychologische Wirkung hinausgeht. Da brummste es gerade hier und es kam nicht ganz an. Ja, gerne. Also meine Meinung zum Thema Nord Stream 2 ist eine sehr klare. Nord Stream 2, die Fertigstellung von Nord Stream 2.
Was passiert da eigentlich in Russland? Wieso sind diese Sanktionen doch kompensiert worden irgendwie? Also klar, es gibt ein schwaches Wirtschaftswachstum. Viele strukturelle Probleme, die genannt worden sind, sind bestehen, und dennoch
kein
unmittelbares Krisenszenario. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr richtig darauf hingewiesen worden, und dass Russland seit langem eine sehr vorsichtige makroökonomische Politik betreibt, eigentlich seit Beginn an. Das heißt, gucken Sie sich die Staatsverschuldung an, gucken Sie sich den Reservefonds an, der im Grunde immer benutzt wird als Puffer für die nächste Krise, zum Teil zu Investitionen. Und das ist einer der großen Streitpunkte, wie viel darf man davon investieren? Das heißt, also das, was ich in meinem Paper Resilienz genannt hatte, die Resilienz sollte man wirklich nicht unterschätzen. Das ist das eine. Und das sieht man auch an Lohnentwicklung, also auch die Armutsbekämpfung ist sehr viel gezielter als in den 2000er Jahren. Es gibt sozusagen jetzt, was es Anfang überhaupt nicht gab, in den 90er Jahren sowieso nicht, eine Indizierung der Löhne und der Pensionen an Inflationsentwicklung und so weiter. Also ich denke schon, dass also eins der ganz großen Fragen für Regimestabilität ist die Geldpolitik, die Steuerpolitik und hier im Grunde handlungsfähig zu bleiben. Und das gehört im Grunde ganz zentral zur russischen Politik, aber schon sehr viel länger, nicht erst in den letzten 5 Jahren. Ich teile die Einschätzung der Expertinnen und Experten und auch der Abgeordneten, die sagen, dass hier etwas qualitativ Neues passiert und dass dies nicht passiert und dass das nicht im Grunde auch ohne diese politischen Konflikte und ohne die Sanktionen passiert wäre. Wir beobachten in der Tat eine Abwendung, eine Abkopplung, eine teilweise Abkopplung von Europa. Sicher, in den Zahlen ist das Bild noch nicht klar, aber es ist auch eine ideologische, ideelle Abkehr, und die sollte man nicht unterschätzen. Und dafür gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren Protagonisten, die genau sagen, wir müssen weg vom Öl, von diesem Export, der nur die Oligarchen füttert und nur dazu führt, dass diese Oligarchen dann das Geld in London und Italien ausgeben und verspekulieren. Sondern wir müssen einen Binnenmarkt entwickeln, müssen Wertschöpfung entwickeln. Wir müssen sagen, innovativ langfristige Industriepolitik betreiben. Das gelingt so mäßig. Aber deshalb ist wirklich, ich habe das an vielen Stellen gelesen, sind die Sanktionen und vor allem die Gegensanktionen. Da sind ja Fragen, was sind denn das für komische Gegensanktionen? Sollte Polen mit den Äpfeln bestraft werden? Nein, es waren gezielte Sanktionen, um das, was seit 15 Jahren gefordert worden ist, intelligenter Protektionismus zu betreiben. Und das politische System, die Machtelite, ist im Grunde sukzessive in diese Richtung gedrückt worden. Aber in diese Richtung haben seit vielen, vielen Jahren Leute gedrückt. Und das bedeutet eben Orientierung auf den Binnenmarkt, Reindustrialisierung, aber eben auch nicht Isolationismus. Ich glaube, das ist ein Fehler, wenn man das isolationistisch denkt. Die Mauer, ja, die Wahrnehmung ist richtig. Die russische Elite fühlt sich umzingelt quasi von Feinden. Das geflügelte Wort, ja, wir sitzen im Castle, im Forest, ja, in einer Burg, in einer Wagenburg. Aber es gibt strategische Ausrichtungen nach Osten. Die ist ambivalent. Da gibt es auch natürlich eine ganze Menge Interessenkonflikte. Da gibt es auch Enttäuschungen. Ja, also das war viel enthusiastischer 2015 mit China, als es vielleicht jetzt ist. Aber es werden strategische Weichen gestellt.
Frau Blum, ich denke jetzt schon, dass der Zug fährt. Sie bleiben jetzt auch bei uns, weil vielleicht kriegen Sie noch eine Frage, bitte.
Okay. Entschuldigung, aus dem Stress heraus jetzt ein bisschen
alles versucht. Gut, es hat ja geklappt und ich glaube, wir haben Sie auch verstanden, was Sie uns mitteilen wollten. So, ein bisschen durcheinander jetzt, aber das geht ineinander. Jetzt würde ich bitten, dass wir nochmal auf den Herrn Kordes zurückkommen. Es ging ja um die Frage, welche Auswirkungen hätte es, wenn Nord Stream 2 nicht gebaut werden würde, auch sozusagen für die Psychologie zwischen den beiden Ländern, so habe ich die Frage von Herrn Ulrich verstanden. Herr Kordes, Sie können gerne noch mal anfangen, weil sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja, das mache ich gerne. Ich kann mir, da ich Herr Ernst jetzt volle vier Minuten habe, einige hässliche Bemerkungen nicht verkneifen, die mit Ihrer Frage nichts zu tun hat. Wir haben hier die technischen Schwierigkeiten gesehen, die ich sitze 10 Stunden in meinem, zumindest 3 Tage lang, wenn ich im Homeoffice sein muss, in Videokonferenzen. Es ist einfach nervend, tötend oder kann es sein. Appell an Sie alle, reden Sie doch mit Ihren Ministern, dass man so schnell wie möglich auch das sagen kann für dieses Land, was Boris Johnson gestern verkündet hat. Am 21. Juni ist UK oder Great Britain lockdownfrei. Ich werde einen Flug buchen in dieses schöne Land für den 22. Juni. So, das war die gehässige Bemerkung am Anfang. Dafür gibt es allerdings in diesem Land keinerlei Indikation, dass das so kommen wird und politisch geteilt wird. Nord Stream 2. Meine klare Auffassung, und das ist nicht nur meine, sondern ich spreche hier für große Teile der Wirtschaft, ist, dass Nord Stream 2 im deutschen und europäischen Interesse liegt. Das Thema Energiepolitik, ganz allgemein gesprochen, wird die Aussage treffen müssen, dass Europa, Deutschland noch Jahrzehnte auf traditionelle Rohstoffe, Gas, Öl für die Energieversorgung angewiesen sein wird. Und jetzt kommt noch eine gehässige Bemerkung. Mit Renewables, wie wir sie heute haben, werden wir das Ding nicht in den Griff kriegen, sondern, und jetzt werden Sie sagen, der Kordes ist ein Vollblödmann, in den Griff kriegen und die Abhängigkeiten von traditionellen Rohstoffen, Energierohstoffen, können Sie nur in diesen Regionen der Welt abstellen, wenn Sie auf Nuklearenergie setzen. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender von Bilfinger und ich sehe, was in Europa an neuen Projekten, Nuklearprojekten da ist. Ich kann Ihnen jetzt die Auftragseingangszahlen von Bilfinger nicht nennen, aber es wird Ihnen Angst und Bange, wenn Sie beobachten, was andere Länder tun und wir nicht. So, aber ich soll weiter zu Nord Stream 2 reden. Entschuldigung, ich habe einfach die Chance genutzt, in diesem wunderbaren Gremium meine Gehässigkeiten loswerden zu können. Und die allerdings nicht nur Gehässigkeiten sind, sondern meinen tiefen Überzeugungen entsprechen und nicht nur meinen. Die Folgen daraus werden erst sehr langfristig zu sehen sein, wenn man es nicht macht. Also Nord Stream 2 ist in unserem Interesse. Wir müssen alles in unserer Kraft Stehende tun, dass dieses Ding fertig gebaut wird, wenn ich das so salopp sagen darf. Wir wissen, dass es hier eine politische Frage gibt, inwieweit kann die Durchleitung von Gas durch die Ukraine aufrechterhalten werden. Dazu gibt es ja auch Vorschläge. Man muss allerdings auch sich mal die Frage ganz bis zu Ende stellen. Je mehr in diese Richtung Erfolg erreicht wird, also dass die Ukraine Durchleitungsgebühren in einem möglichst hohen Maße hat, macht dann die Ukraine abhängig von russischen Gaslieferungen. Da hat auch, glaube ich, keiner noch so ganz richtig drüber nachgedacht, wenn das ein wesentlicher Beitrag für den ukrainischen Staatshaushalt sein soll. Erhöhen wir damit unsere Abhängigkeit von Russland durch Gazprom 2? Aus meiner Sicht klar nein. Es gibt für den Notfall genügend andere Gaslieferanten auf dieser Welt. Ich brauche das Stichwort LNG aus USA nicht erwähnen. Und meine Damen und Herren, bitte berücksichtigen Sie immer, dass die Russen
Rohstoffexporte, Gas, Öl niemals als politische Waffe eingesetzt haben. In den kältesten Tagen des Kalten Krieges nicht. Warum? Weil wenn Sie mit Russen sprechen, auch mit weitdenkenden Russen, sagen, wenn jemand abhängig ist von irgendeinem, dann sind wir, Russland ist von Europa und anderen, weil das sind unsere Kunden und die wollen wir nicht verlieren und wir würden sie verlieren, wenn wir Öl und Gas als politische Waffen einsetzen. Wir Russen werden den Ast, auf dem wir sitzen, nicht absägen. So. Zeit ist um. Schade.
Sie kriegen sicher noch eine Frage, Herr Kordes. So, jetzt würde ich aber gerne die Frau Weser noch mal dran nehmen und wir versuchen jetzt, ob es klappt. Frau Weser, bitte.
Ja, prima. Also nochmal an Professor Paquet würde ich ganz gerne das Thema Mittelstand, Mittelschicht nochmal ein bisschen hervorholen. Und zwar das Thema Wandel durch Handel war ja viele Jahrzehnte auch immer wieder ein wichtiger Teil der deutschen Osteuropa- und Russlandpolitik. Und insofern wäre mir jetzt wichtig, wo und wie genau kann man denn Wandel durch Handel im Umgang mit Putins dominiertem Russland zu positiven Veränderungen in der russischen Gesellschaft bringen? Und welche weiteren Programme bräuchte man, um die demokratischen Kräfte, also sprich auch die Mittelschicht in der russischen Gesellschaft zu stärken?
Paket, bitte.
Ja, also ich will einen Satz vorausschicken. Also ich glaube, auf der einen Seite Sanktionen, möglichst personenbezogene Sanktionen. Ich glaube, dass das, was Europa beschlossen hat im Dezember, ist der richtige Weg, entlang der Philosophie des Magnitsky-Akts der Amerikaner hier vorzugehen, die ja vor allem große Vermögensbesitzer, russische Vermögensbesitzer, die weltweit unterwegs sind, Putin nah sind, von der Situation profitieren, treffen. Diese Sanktionen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eine absolut konstruktive Linie, was die Stärkung des russischen Mittelstands betrifft. Also hier müsste man von deutscher Seite eben vor allem einen Blick auf die Exportfinanzierung, auf die Exportversicherung. Das läuft alles viel zu bürokratisch, zu kompliziert, was man hört. Hier gibt es viele Möglichkeiten, Hidden Champions zu fördern und Kontakte in eine neuorientierte mit dem gewissermaßen verborgenen Russland, das durchaus seine Chancen im mittelständischen Bereich hat, dort eine Brücke zu schlagen. Also ich glaube, die Sanktionen auf der einen Seite und diese mittelstandsfreundliche Linie schließen sich überhaupt nicht aus. Ich will noch mal einen Satz im Nachgang zu dem sagen, was Herr Dr. Kluge erwähnte. Was die Sanktionen betrifft, müssen wir immer auch die Frage stellen, was war die Alternative? Also sollen wir einen flagranten Völkerrechtsbruch, der 2014 passierte, einfach hinnehmen? Oder soll man, wie es dann geschah und wie es auch zum Minsker Abkommen dann führte, deutlich machen, dass hier eine rote Linie überschritten wird? Und das Gleiche gilt bei Nawalny. Also soll man das Treten mit Füßen des Rechtsstaats in Russland einfach hinnehmen? Oder soll man hier möglichst personenbezogen mit Sanktionen ein deutliches Signal setzen? Also ich glaube, man macht sich viel zu einfach zu sagen, die Sanktionen haben Nachteile und deswegen sind sie ein Fehler. Man muss diese politische Seite auch betrachten. Und ein letzter Satz auch noch zu Person Nawalny. Ich bin ja im liberalen Umfeld international tätig, Deputy President von Liberal International. Wir haben zu Jabloko, der liberalen Partei in Russland, engsten Kontakt und die sind außerordentlich kritisch gegenüber Nawalny. Aber bei Nawalny geht es um den Rechtsstaat, den Bruch rechtsstaatlicher Prinzipien auf die übelste Weise und es geht nicht um die Person Nawalny, die längst zu einem Symbol geworden ist, auch für die vielen jungen Demonstranten des neuen Mittelstands, die auf der Straße sind.
Danke. Die nächste Frage stellt Herr Lemmel, bitte, von der CDU-CSU.
Ja, ich hätte die Frage an Herrn Dr. Blumhardt. Sie sind ja nun ein international agierendes Unternehmen und Sie sind Bevollmächtigte für die GUS. Meine Frage wäre, sagten Sie als Unternehmer oder sagen Ihre Gesellschafter, lasst doch die Politik machen, was sie will, wir machen unser Geschäft? Oder wirkt sich die politische Kaltzeit, die im Moment stattfindet zwischen Europa oder zwischen Deutschland und Russland, auf Ihr Geschäft aus? Und wie schätzen Sie die Reputation deutscher Unternehmen, die jetzt noch weiterhin Geschäfte machen in Russland ein? Ist das, kann man da auch in der Zukunft wieder positiv daran anknüpfen? Oder meinen Sie, dass die deutsche Wirtschaft eher da auf dem Rückzug in Russland ist?
Danke, Herr Dr. Blumhardt.
Herr Lemmel, vielen Dank für die Frage und für die Einladung. Die erste Frage würde ich gerne beantworten, schön wäre es, aber leider ist es nicht so. Und das merken Sie in der heutigen Diskussion auch. Wir sprechen über deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen und konzentrieren uns im Wesentlichen auf das Thema Sanktionen, Nord Stream, Oligarchen und politische Prozesse. Die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen sind sicherlich älter als 1000 Jahre. Ich glaube, im Jahre 900 ging es los mit der Hanse. Und seitdem bestehen sie mal gut, mal schlecht, aber sie funktionieren. Knauf ist natürlich nicht so lange dabei, wie die Beziehungen insgesamt wären. Aber wir wurden ja vor 30 Jahren von der deutschen Bundesregierung mehr oder weniger aufgefordert, in diesem Reich zu investieren, in diesem russischen Reich zu investieren, um gute Konditionen, gute Produkte in den Markt zu bringen. Die Bundesregierung hat damals versprochen, dass sie unsere Investitionen absichert. Der Bund hat es auch gemacht. Wir sind dahin gegangen, beschäftigen mittlerweile 4.500 Menschen. Also wir reden nicht von Exporteuren, wir sprechen von Unternehmen, die vor Ort sind und Menschen beschäftigen. Wir haben insgesamt 120.000 Menschen ausgebildet und sitzen wirklich in der Region vor Ort. Die heutige Zusammenarbeit mit den russischen Behörden ist positiv. Also wir haben keine negativen Sachen von denen gesehen. Wichtig ist allerdings, dass wir den Menschen gegenüber verantwortlich bleiben, die wir beschäftigen in Russland und natürlich unseren Partnern gegenüber. Deswegen können wir nicht sagen, wir ziehen uns morgen zurück und beschäftigen uns mit unseren eigenen Sachen. Das funktioniert definitiv nicht. Angst macht mir jedoch das Thema, lasst uns das Thema Sanktionen nochmal diskutieren und vielleicht persönliche Sanktionen, also der wirtschaftliche Rahmen nicht so richtig funktioniert, lasst uns mal persönliche Sanktionen verhängen oder überprüfen. So ähnlich wie das mit Herrn Wechselberg passiert ist, wo die Amerikaner sich durchgesetzt haben und Vermögenswerte beschlagnahmt haben und eingefroren haben. Ich kann davor, also wir sollten das zweimal überlegen, bevor wir das tun. Denn das Thema Spiegelbildlichkeit ist in der russischen Politik tagtäglich. Und wir sind noch nicht so weit, dass europäische Unternehmer in Russland für bestimmte Dinge belangt werden. Aber es wäre ein fataler Gang und es wäre aus meiner Sicht die falsche Richtung. Denn man kann die Wirtschaft sicherlich einfach für bestimmte Dinge nutzen. Aber man sollte sie nicht als Instrument nutzen, um politische Ziele durchzusetzen. Das funktioniert nicht. Also die Amerikaner können das sicherlich machen, weil die viel mächtiger sind, gerade im Finanzbereich. Aber wir können das nicht. Wir sind dazu nicht in der Lage und deswegen sollten wir zweimal überlegen, ob wir diese Schritte machen oder vielleicht doch nochmal zurückschalten und auf neue Ideen suchen. Dankeschön.
Recht herzlichen Dank. Nun fragt Frau Müller von den Grünen, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Kluge. Wir erleben ja, dass es innerhalb der EU keine einheitliche Linie im Umgang mit Russland gibt. Deutschland schert ja da durchaus immer wieder aus. Wir sehen das in Bezug jetzt auf Nord Stream 2. Wir sehen auch immer wieder sozusagen die Situation im Baltikum, der baltischen Länder, Polen, Ungarn im Umgang. Welche Auswirkungen hat Ihrer Erkenntnis nach dieses Verhalten, insbesondere Deutschlands in Bezug auf die Russlandpolitik im Verhältnis zu Russland, aber auch in Bezug auf das Verhältnis Moskau-Brüssel? Und dann ganz allgemein, kann die russische Politik überhaupt von den wirtschaftlichen Entwicklungen und Beziehungen Russlands getrennt werden? Oder muss man das, oder ist sozusagen die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen Russlands sich auch immer stark politisch geprägt, sowohl im Importbereich als auch im Exportbereich, beziehungsweise in Wirtschaft und Außenwirtschaft.
Danke. Herr Dr. Kluge, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ich fange mit dem zweiten Teil an, also der Frage nach dem politischen in den Wirtschaftsbeziehungen. Und ich glaube, hier muss man klar differenzieren. Ich glaube, dass die meisten wirtschaftlichen Kontakte zwischen Deutschland und Russland eine sehr geringe oder gar keine politische Dimension haben. Wo es etwas anders ist, das sind eben die russischen Großkonzerne, vor allem die Staatskonzerne. Ich denke, hier ist in Russland politische und wirtschaftliche Macht einfach nicht voneinander zu trennen. Gazprom, Rosneft, Transneft, diese Konzerne sind ein integraler Bestandteil auch des politischen Regimes in Russland. Das kann man auch daran erkennen, dass die Kontrolle über diese Konzerne viel stärker personalisiert ist, als beispielsweise es die Regierung ist. Das heißt, diese Konzerne werden alle von Menschen geleitet, die aus dem engsten persönlichen Umfeld von Wladimir Putin kommen. Trotzdem handeln diese Konzerne natürlich in vielen Situationen nach Marktlogiken. Sie sind ja auch zum Teil an der Börse gelistet. Aber sie dienen eben gleichzeitig auch der Bereicherung eben von Elitennetzwerken in Russland. Und gleichzeitig werden sie auch immer wieder innen- und außenpolitisch in den Dienst des politischen Regimes gestellt. Im Inland vielleicht ein Beispiel. Gazprom war eine sehr zentrale Rolle gespielt, dabei die Medien in den 2000er Jahren unter die Kontrolle des Kremls zu bringen. Und es sind auch heute Medien der Gazprom Media Holding, beispielsweise NTV, die sehr viel Propaganda senden, auch anti-westliche, auch anti-deutsche Propaganda. Die Erfahrung musste gerade letzte Woche auch der deutsche Botschafter Gesa von Geier machen. Das heißt, hier ist eine sehr deutlich politische Dimension. Im Ausland verfolgen diese Konzerne auch politisch-strategische Projekte. Ich denke, hier widerspreche ich ein Stück weit Herrn Cordes. Da verbinden sich dann sehr, sehr stark eben politische, aber auch wirtschaftliche Motive. Zur Frage Nord Stream 2. Ich würde sagen, dass hier auch tatsächlich der politische Kontext entscheidend ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Diese Pipeline wurde kurz nach dem Höhepunkt der Ukraine-Krise gestartet. In der Zeit hat sich Deutschland eben für einen Sanktionskonsens eingesetzt, um eben den Krieg im Donbass zu beenden. Dabei war die politische Botschaft an Moskau eben dreierlei. Erstens, dass Deutschland die Ukraine gegenüber Russland unterstützen will. Zweitens, dass man eben gemeinsam mit der EU und den USA vorgehen will. Und drittens, dass Deutschland für seine außenpolitischen Interessen auch bereit ist, einen Preis zu zahlen. Mit Nord Stream 2 hat man dann in allen drei Punkten gleichzeitig das gegenteilige Signal geschickt. Das heißt, man nimmt in Kauf, dass es eben eine wirtschaftliche Schwächung der Ukraine davon gibt. Man nimmt in Kauf, dass es eben diese Spaltung des Westens und Europa gibt. Und das tut man eben für einen gewissen, ja nicht zu leugnenden, wirtschaftlichen Vorteil für Deutschland. Ich denke, dass diese Politik tatsächlich, diese widersprüchliche Politik, dieses Konterkarieren der eigenen Politik eben zu einer Schwächung gegenüber Moskau geführt hat und gerade eine Schwächung der EU und auch, dass die Behandlung des Außenbeauftragten Borrells in Moskau vor wenigen Wochen ein Ergebnis dieser Politik ist.
Danke. Herr Sauthoff, bitte, SPD.
Ja, herzlichen Dank. Ich versuche es nochmal im direkten Austausch mit Frau Blum. Herzlichen Dank, dass Sie wieder in der Schalte sind und die Antwort auf die erste Frage gegeben haben. Frau Blum, wir haben ja die Situation, dass wir hier auch in der Anhörung darüber reden, dass wir eine langfristige Strategie brauchen. Russland ist unser europäischer Nachbar, ist heute schon gesagt worden, größtes europäisches Flächenland. Das heißt, alle sind sich eigentlich über die Parteien einig, ja fast alle jedenfalls, dass wir eine langfristige Strategie brauchen. Trotzdem haben wir deutliche Herausforderungen. Wir haben aktuelle Konflikte, denen wir begegnen müssen. Und Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass es sich lohnen würde, einen historischen Rückblick auf Brands Ostpolitik zu leiten. Wenn Sie jetzt die langfristige Situation sehen und die aktuellen Konflikte, was würden Sie der Politik denn damit auf den Weg geben? Was machen wir mit den aktuellen Konflikten, um die langfristige Perspektive aufmachen zu können?
Frau Blum, bitte.
Ja, vielen Dank. Unsere Diskussion spiegelt auch ein bisschen die Diskussion, die wir in der Öffentlichkeit haben, wieder. Das heißt, wir haben wirtschaftliche, berechtigte wirtschaftliche Argumente. Dann kommt die Ukraine ins Spiel und Annahmen, was sie stärkt und was sie schwächt. Die EU, Russland. Wir wechseln zwischen wirtschaftspolitischen, geostrategischen Argumenten, ohne sie genau auch sie genau zu prüfen und in Langfristkonsequenzen. Und das treibt mich langsam mit Sorgen um und zeigt eigentlich, dass wir uns in einer Art auch Sackgasse befinden. Das ist sozusagen ein Ausdruck davon. Und was man, denke ich, von der Branchen Ostpolitik, aber auch von Egon Bahr lernen kann, ist, dass wir sagen, die gegenwärtige Sackgasse oder die gegenwärtige Konstellationen, die ja faktisch ein Dilemma, ne? Es gibt im Grunde nichts, was wirklich richtig gut ist. Überall gibt es aus jeder Entscheidung erwachsen eine Menge andere Probleme. Und ich denke, wir müssen über diese Situation anfangen, drüber hinwegzudenken. Wir müssen uns von der Idee freimachen, dass wir mit Sanktionen Regime Change irgendwie promoten können. Wer das immer noch glaubt, hat, glaube ich, die Lektionen der letzten Jahre nicht gelernt. Das führt zu Verhärtungen, zu strategischen Umorientierungen, das zumindest. Insofern denke ich schon, und zwar, dass wir eine europäische langfristige Strategie brauchen, die erstens eine kritische Revision der Ost- und Russlandpolitik der letzten 20 Jahre, nicht nach Krim. Krim ist ja im Grunde schon, da gab es ja eine Zwangssituation, die ist ja beschrieben worden, wo man auch nicht mehr wirklich so viele Optionen hatte. Aber eine selbstkritische Auseinandersetzung der Russland- und Osteuropa-Politik, auch der Erweiterungspolitik der EU, täte uns gut, stünde uns an. Wir sollten tatsächlich, und da bin ich ganz auf der Seite auch von denjenigen, die immer auf Osteuropa verweisen, wir müssen Osteuropa einbeziehen. Und wir müssen auch die Eurasische Union als Integrationsprojekt, das da ist, auf europäischem Boden quasi, haben wir zwei Integrationsprojekte, über die müssen wir nachdenken. Ich glaube, ich finde es richtig, über Mittelstandspolitik nachzudenken, aber ich fürchte, das reicht nicht aus, also rein deutsche Mittelstandspolitik zu denken als eine Lösungsstrategie. Wir brauchen schon konkrete Projekte, Infrastrukturprojekte, New Deal. Wie gestalten wir Wertschöpfungsketten? Also wir müssen über diesen großen Raum mal freier, langfristiger, jenseits der momentanen Zwänge nachdenken. Das ist ein schwerer Prozess, das sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Aber wenn wir immer so kurzatmig versuchen, wie ein Hütchenspiel, politische gegen wirtschaftliche, geostrategische und diese und jene Interessen auszuspielen und auch wechselseitig zu delegitimieren als berechtigte Punkte, werden wir aus dieser Sackgasse nicht rauskommen. Ich denke,
Danke, Frau Blum, Sie müssten bitte zum Schluss kommen. Aber ich gehe davon aus, Sie kriegen noch eine Frage. Recht herzlichen Dank. Gut. Als nächstes spricht Herr Loos, bitte.
Ich habe bitte noch mal eine Frage an den Herrn Harms, und zwar, welche Auswirkungen hat denn im Finanztech-Bereich diese Sanktionspolitik gegenüber Russland? Ich sehe Russland durchaus auch als Land, das in den neuen Finanztechnologien durchaus unterwegs ist, also nicht nur in den Rohstoffen. Wo sehen Sie da große Chancen für Russland? Und dann würde mich natürlich auch interessieren, wer hat denn, sagen wir mal, wer nutzt denn diese Situation dann letztendlich aus, wenn wir Sanktionen gegenüber Russland setzen? Gibt es andere Staaten, die die Situation ausnutzen und dann selbst in diese Bresche einspringen, die wir selber schlagen?
Danke. Herr Harms, bitte.
Vielen Dank. Ja, die Auswirkung der Finanzsanktionen war am Anfang 2014 relativ gravierend. Da wurde uns immer wieder berichtet, dass internationale Finanzierung oder der Wegfall internationaler Finanzierung vor allen Dingen mit den großen russischen Staatsbanken ein ernsthaftes Problem war für größere Geschäfte. Diese Situation hat sich mittlerweile zugunsten Russlands und des russischen Finanzsystems sehr entspannt. Die russischen Banken, vor allem die großen Staatsbanken, schwimmen im Geld. Anders kann man das gar nicht sagen, weil natürlich durch eine kluge Finanzpolitik, die oft erwähnt wurde, man stützt ja den Rubel faktisch gar nicht mehr und wertet den permanent ab. Dadurch kommen die Öl- und Gaseinnahmen unmittelbar den Banken und dem Staatshaushalt zugute. Also es gibt kein Problem mit Finanzierung, zumindest von Projekten in Russland selbst. Im Gegenteil, es gibt einen Mangel an zu finanzierenden Projekten. Teilweise ist natürlich die amerikanischen Sanktionen wirken schon bei internationalen Projekten russischer Firmen. Das legt auch den deutschen Banken sehr stark ein unglaublich komplexes Compliance- und Prüfungssystem auf. Das ist eher ein Nachteil für die europäischen Banken. Und zur Frage, welche Länder das ausnutzen, muss ich wieder auf die USA verweisen. Es gibt dazu keine Statistiken, aber aus Gesprächen mit vor Ort tätigen deutschen und russischen Banken, die teilweise auch westliche Manager haben, weiß ich einfach, dass bei Geschäften, die früher von europäischen Banken dominiert wurden, zunehmend amerikanische Banken diese Rolle übernehmen. Darf ich noch mal was anderes sagen, Herr Loos, oder ist das, wenn ich vielleicht zur Frage von Herrn Saathoff, was wir aus Brandts Ostpolitik lernen können, sorry, da hätte ich eine sehr konkrete Empfehlung und würde sehr für den guten alten Begriff der Koexistenz plädieren. Ich stimme absolut mit Frau Blum zu. Es gibt so in Teilen der Politik immer wieder den Wunsch zu sagen, ändert euch oder wir sanktionieren euch. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir haben einen Systemwettbewerb, wir haben einen Systemwettbewerb mit China, wir haben zunehmend einen Systemwettbewerb mit Russland. Ein Regime-Change von außen wird nicht funktionieren. Wir müssen sagen, okay, natürlich, Menschenrechte sind unteilbar, da gibt es keine Kompromisse, aber ihr habt euer System, wir haben unseres. Lasst uns darüber nachdenken, wie wir strategische Felder identifizieren, wo wir trotzdem gemeinsam arbeiten können. Also eine moderne Interpretation des Begriffs der Koexistenz wäre meine Empfehlung.
Herzlichen Dank, Herr Müller von der AfD, bitte. Der ist uns zugeschaltet. Ne?
Ja, grüß Gott zusammen. Also jetzt muss ich erst mal was loswerden. Ich war die letzten 20 Jahre, bevor ich im Bundestag eingezogen bin, 2017, war ich im Russlandgeschäft tätig. Ich kenne viele der Sachverständigen hier persönlich. Also ich habe einfach jetzt so einen Hals. Also ich meine, ich spreche aus der Praxis. Dieses Moralinsaure immer bei uns in Deutschland. Ja, wir müssen hier mit dem Regime Chance, gut, jetzt hat es ja gerade der Herr Harms gesagt, dass das nicht funktioniert. Was Herr Cordes gesagt hat, ist in meinen Augen auch völlig richtig. Und jetzt möchte ich mal was zu diesen Werten sagen. Wenn wir immer moralinsauer im Westen uns über die Russen stellen, wo sind wir denn besser? Ja, bei uns sind es halt dann irgendwie die großen Konzernführer, die auf den Herrn Rockefeller, den Herrn Rothschild oder den Herrn Soros hören, wenn es weltweit in den Konzernen geht. Ja, da drüben ist das halt alles eine Nummer kleiner. Da sind es dann halt die Herren, weiß ich nicht, Abramowitsch und Rothenberg, die dann halt auf den Herrn Putin hören. Aber wir sind doch nicht besser. Wo kommt denn immer diese moralische Überlegenheit her? Oder wenn ich jetzt in Russland bin, da kann ich als freier Mensch ins Geschäft gehen. Hier in Deutschland werde ich eingesperrt im Lockdown. Das ist Freiheitsberaubung, ja. Und wenn die Polizei in Berlin am Alexanderplatz Leute niederknüppelt, dann hat sie böse Nazis niedergeknüppelt im Sinne der Demokratie. Aber wenn dann russische Polizisten auf Demos Leute niederknüppeln, dann waren es die bösen Polizisten, die guten Demonstranten dann niederknüppeln. Also es muss jetzt einfach mal sein, dass das einfach mal von mir als Praktiker, der seit 25 Jahren parallel in Deutschland und Russland lebt, einfach mal so rauskommt. Und jetzt möchte ich dann den Herrn Professor Paquet fragen, ob man nicht jetzt endlich mal von dieser moralinsauren Selbstüberheblichkeit runterkommen können, um mal ein gescheites Russlandgeschäft zu machen. Ich danke Ihnen.
Das war eine Frage an Sie, Herr Paquet.
Also ich sehe das natürlich völlig anders. Also ich würde Ihnen nicht bestreiten, dass wir in Deutschland ein gewisses Maß an sozusagen doppelbödiger Moral haben. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist aber generell, das hat nichts mit Russland zu tun. Was Russland betrifft, glaube ich aber, dass wir vor einem realen Problem stehen. Wir haben ein Land, das doch in flagranter Weise das Völkerrecht gebrochen hat 2014, das von rechtsstaatlichen Prinzipien weit entfernt ist, das wohlbemerkt, keineswegs, da bin ich ganz anderer Meinung als Herr Cordes, die marktwirtschaftlichen Prinzipien vernünftig anwendet, zumindest in einem Teil der Ökonomie überhaupt nicht. Ich würde eher im Bereich von Öl und Gas und von Rohstoffen von einem Staatskapitalismus sprechen, von einem Putin-nahen, oligarchendominierten Staatskapitalismus, wo nichts, aber auch gar nichts an wirtschaftlicher Entscheidungen nicht durch einen politischen Filter läuft. Also insofern die Vorstellung, dass Russland nicht die Rohstoffmacht einsetzt, vor allem in seiner eigenen Nachbarschaft, wir müssen nur an die Ukraine denken, und übrigens das ganze Nord Stream Projekt ist natürlich in diesem Kontext zu sehen, übrigens egal, wie man dazu steht, letztlich vom Ergebnis her. Also, dass wir hier ein riesiges Problem haben des neuen Staatskapitalismus, das sehe ich schon. Und deswegen haben wir diesen ewigen Konflikt, der von Herrn Kluge gut angesprochen wurde, zwischen auf der einen Seite ökonomischer Rationalität und auf der anderen Seite politischer Durchdringung. Ein ähnliches, wieder etwas anders gelagertes Problem haben wir mit China. Denn auch China ist ein staatskapitalistisches Problem. Aber so zu tun, als seien wir alle tumbe Moralisten, die den anderen irgendwelche Vorstellungen auferlegen, das halte ich, also dem kann ich mit Verlaub nicht zustimmen.
Danke. Ich würde jetzt Herrn Cordes vorziehen, der ja früher weggehen muss, wie abgesprochen. Herr Cordes, ich möchte noch mal eine Frage an Sie selber richten. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Ich kann mir auch noch erinnern, als Sie damals im Ausschuss gesagt haben, ein starkes Europa ist ohne Einbeziehung Russlands nicht möglich. Sie haben das heute noch mal gesagt. Wie sehen Sie denn jetzt die Zukunft eigentlich auch auf ökonomischer Weise? Wir nutzen ja nur einen Teil des Marktes in Russland aus. Also wie schätzen Sie denn eigentlich die Perspektiven ein, die wir dort haben könnten, also für die unsere, aber auch für die russische Wirtschaft, wenn wir auf einen Weg, der von Herrn Harms beschrieben wurde, als friedliche Koexistenz zurückkehren würden? Wie würden Sie da die Potenziale einschätzen? Und vielleicht auch nochmal, wie sehen Sie denn die Stimmung in Russland, was wir so machen? Das wären so die zwei Fragen.
Ja, Herr Hans, ich will erst nochmal dem Kollegen Hams sagen, dass ich das, was er zum Thema friedliche Koexistenz hat, 100% unterstütze. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg. Nochmal, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ich habe es vorhin kurz angesprochen. Sie haben den Wettbewerb oder den Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und China, der sich verschärfen wird in den nächsten, I don't know, 20 Jahren. So, und wenn Europa weiterhin eine Stimme in der Welt haben will, ja, man kann ja auch eine andere Strategie von sagen, das will ich gar nicht, ja, die Schweizerisierung der EU. Wenn man das nicht will, dann bleibt keine andere Wahl, als ein, Entschuldigung für das Englische, als ein Team-up mit Russland zu machen. Wenn Sie mal 200 oder noch mehr Jahre zurückschauen, wir haben ja eine lange gemeinsame Tradition, Deutschland, ich sage jetzt auch Europa und Russland. Und klar sehen wir, haben wir unterschiedliche politische Systeme, wie auch mit den Chinesen und auch mit anderen. Man muss davon einfach abstrahieren und interessengeleitete Politik machen. Interessengeleitete Außenpolitik und interessengeleitete Wirtschaftspolitik. Die Komplementarität zwischen Russland und Europa, EU-Europa, ist immer noch groß. Das ist die Ausgangslage, wie ich sie sehe. Was müssen wir tun? Wie können wir? Wir haben viele Dinge heute angesprochen. Ist das Thema demografische Entwicklung in Russland angesprochen worden? Im gleichen Atemzug können Sie das Thema demografische Entwicklung in Europa ansprechen. Wir sind, wem soll ich das hier sagen, bei weitem nicht auf der erforderlichen Reproduktionsrate, Klammer auf, hässliches Wort, Klammer zu. Bei weitem nicht. Ergo bleibt nichts anderes übrig, als den Dialog aufrechtzuerhalten. Klar, da wo Menschenrechte verletzt werden, muss man sie ansprechen, aber man kann darüber nicht ansonsten strategisch gemeinsame Interessen einfach nach hinten schieben. Also, es ist das Thema heute angesprochen worden, heute Morgen in Russland, Produktionsbasis verbreitern, Rohstoffabhängigkeit verringern, alles richtig. Wie geht das am einfachsten in Russland? Indem weiterhin Technologie importiert wird, aber nicht nur im Sinne von Handel, sondern technologische Fähigkeiten, die zum Beispiel, Sie alle wissen, dass der deutsche Maschinenbau einbringen kann, importiert und dann daraus eine lokale Produktionsbasis baut. Und andere Optionen sehe ich nicht, als die gegenseitigen Stärken, ich meine damit Russland, EU, die gegenseitigen Stärken zu stärken und die Schwächen möglichst gemeinsam zu reduzieren. Andernfalls wird Europa im Kanon der Weltmächte oder der Stimmen, die in der Welt Gewicht haben, verlieren. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und deswegen muss man, ich wiederhole mich hier, eine pragmatische, interessengeleitete Politik betreiben.
Recht herzlichen Dank. Herr Saathoff, bitte.
Ja, sind spannende Statements auch der Sachverständigen, das muss man wirklich sagen. Also in der Außenpolitik sind wir ja ständig zwischen wertegeführter Außenpolitik und interessengeführter Außenpolitik. Und diese Gratwanderung erleben wir heute sehr, sehr deutlich. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich dazu äußern. Ich habe noch eine Frage an Per Teschendorf, und zwar in eine andere Richtung. Mich interessiert so ein bisschen, wie sich die Jugend in Russland entwickelt. Also wir sehen das ja in Südostasien, ganz aktuell gerade in Myanmar, so Generation Z, die bestens informiert ist und sich auch zunehmend organisiert. Gibt es sowas wie eine Generation Z auch in Russland? Mir macht die Zivilgesellschaft gerade enorme Sorgen, also nicht aus der Zivilgesellschaft heraus, sondern aus der Gesetzgebung in Russland gegen die sogenannten ausländischen Agenten. Vielleicht gibt es dazu noch mal eine Einschätzung.
Herr Teschendorf, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Schade, zu Werte und Sanktionen oder Werte und Interessen, dazu kann ich auch noch was sagen. Aber zur Jugend, das ist natürlich auch eine wichtige und ganz sehr spannende Frage. Wir hatten dazu ja auch eine größere Studie gemacht, wo wir versucht haben, ein bisschen zu beleuchten, wie die Jugend jetzt in Russland tickt. Natürlich sehen wir da ganz deutlich auch die Effekte, die wir global überall sehen. Wir haben ja in Russland eine sehr, sehr hohe Durchdringung von modernen Technologien und eine sehr hohe Akzeptanz, übrigens überdurchschnittlich in fast allen Altersgruppen, aber Jugend nutzt das schon intensiv. Und wir haben natürlich jetzt auch im Rahmen der Proteste gesehen, wie stark das auch zum Teil für die Organisation der Jugendlichen untereinander genutzt wird. Was interessant ist bei der Alterskohorte, wir haben so ein bisschen rausbekommen, dass sie im Grunde genommen an Politik nicht interessiert sind. Das haben sie so relativ klar gesagt. Die wenigsten streben das irgendwie an, sich in Politik einzubringen. Die wenigsten verfolgen politische Nachrichten. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass Politik auch ein etwas verbranntes Wort ist. Politik ist das, was dort oben passiert. Politik ist etwas, was die Großen machen, wo es gefährlich ist, sich auch einzubringen. Und ganz viele Dinge, die die Jugend aber trotzdem machen möchte und sich auch aktiv einbringt im direkten Umfeld zu konkreten Themen, das wird gar nicht als Politik in dem Sinne verstanden und nicht mit diesem Wort verbunden. Das ist Engagement, das ist Bewegung, das ist, da macht man irgendwo mit. Das heißt, ich würde schon sagen, dass die russische Jugend, diese neue Generation, sich sehr gut, wesentlich breiter informiert. Also sie hängt wesentlich weniger ab von staatlich dominierten Rundfunkmedien, sondern informiert sich deutlich breiter. Sie ist engagiert, sie ist interessiert, sie möchte sich einbringen, sie fordert das auch direkt ein. Das sehen wir zum Teil dann auch bei den Protesten. Sie findet aber nicht immer unbedingt die Möglichkeiten, wie sie das selber machen können, sich einzubringen. Spannend ist da auch die Frage, ticken sie demokratischer? Da sehen wir, dass sie tatsächlich, dass es ein bisschen zwiespältig ist. Zum einen hat die Demokratie als Staatsform eine deutlich höhere Akzeptanz als bei den Älteren. Auf der anderen Seite finden natürlich auch solche Aussagen wie Russland braucht eine starke Hand oder einen Führer Zuspruch. Was wir auf alle Fälle sehen, ist, dass jede Form von autoritären Handlungen, also Gewalt als Lösungsmittel oder eine Politik der starken Hand, massiv deutlicher abgelehnt wird, als es die ältere Generation sieht. Also da passiert auf alle Fälle ein Wandel. Nur ist es eine relativ kleine Kohorte, das dürfen wir nicht vergessen. Es sind die Ende 90er, Anfang der 2000er, es sind geboten schwache Jahrgänge. Dementsprechend haben sie keine so hohe politische Bedeutung im Moment. Aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es kontinuierlich zunehmen. Und dieser Generationenkonflikt, den wir jetzt schon auf den Straßen kurz gesehen haben, der wird noch deutlicher werden zwischen der Moment amtierenden Elite und dieser jungen Generation, die zum Teil andere Erwartungen an ihr Land haben, die andere Hoffnungen an ihr Land haben, im Moment eine gewisse Perspektivlosigkeit erleben und diesen Protest dann sicherlich auch auf verschiedenste Art und Weise immer weiter ins politische System reintragen werden.
Herzlichen Dank. Als nächstes Herr Wilsch von der CDU-CSU, bitte.
Meine Frage richtet sich an Frau Professor Blum. Sie hatten eben das Thema Regime Change angesprochen. Es ist ja zumindest in dem, was er öffentlich verlautbart wird, noch ein Stückchen mehr. Es ist ja eine Art Change of Mindset, was den Russen sozusagen abverlangt wird. Jedenfalls, wenn ich das, was ich wahrnehmen kann aus Russland, richtig einsortiere, also was weiß ich, die Orientierung auf LBQ oder wie das heißt, Fragen und auf Bodenschätze sind eigentlich was Verwerfliches, weil man ja dann in Versuchung steht, die auszubeuten und damit die Natur und das Klima zu schädigen und. Also dieser ganze Sprech, der bei uns da häufig mitläuft, Das wird ja von Putin und anderen sehr gerne aufgespießt nach dem Motto, das ist der verweichlichte Westen und so. Wie stark verfängt denn das bei der Bevölkerung? Spricht der da Vox Populi oder ist das nur noch ein vorübergehendes Phänomen alter weiser Mann Putin?
Frau Blum, bitte.
Ja, also jetzt bräuchte man detaillierte soziologische Untersuchungen, Befragungen, die wir in dieser Präzision, die wir jetzt bräuchten, um das ernsthaft repräsentativ zu beantworten, nicht haben. Aber ich denke zum einen, dass es doch sehr weit verfängt, und zwar eben im Kontext auch dieses Souveränitätsdiskurses, dieser Diskurs, wir sind was anderes als der Westen. Also Russland ist ja schon sehr lange historisch gespalten zwischen dieser Westorientierung und die Orientierung auf das eigene als russisch-orthodoxe Zivilisation, mitunter sogar als Eurasien und so weiter. Und diese tiefe Spaltung und Spannung in der Identität, die wird mit Putin nicht verschwinden. Putin hat das genutzt, auch sozusagen um eine Machtbasis zu bauen, verschiedene Elitengruppen, die sich nach wie vor sehr stark bekämpfen, integriert und hat sagen auch mit Hilfe der russisch-orthodoxen Kirche diese konservativen Werte sehr stark populär gemacht. Dass aber sagen diese Gay Europa, also gegen Homosexualität, nicht eine breitere Resonanz hat, ich glaube, die Illusion sollten wir nicht haben. Das ist auch in Osteuropa zu sehen, dass man die Leute da wirklich abholen konnte lange Zeit. Das heißt, es gibt schon, und das ist nicht nur einfach instrumentell von oben manipuliert, sondern es gibt schon eine Menge Gelage an Werten, die auch sehr viel differenzierter ist und eben auch diese Momente hat. Das ist zum einen. Ne? Insofern geht das nicht ganz einfach, verschwindet das nicht einfach. Ich denke aber auch, dass die Gesellschaft differenzierter ist als das Putin-Regime quasi ideologisch abbildet. Und dass das eine sehr interessante Spannung ist, die für die Zukunft und auch für die Annäherung Europas an Russland sehr wichtig wird. Weil eben diese Westorientierung ja nicht weg ist. Auch in den Eliten gibt es ja eine ganze Menge Leute, die sich als Teil der europäischen Zivilisation begreifen. Und mein Argument ist ja nur, wir nähren und das nicht, wenn wir einen neuen eisernen Vorhang bauen. Und by the way, das würde ich gerne noch anbringen, wir unterstützen, glaube ich, auch nicht die Ukraine, wenn sie am Rande eines eisernen Vorhangs an der Peripherie Europas sich bewegen muss. Das sind nicht langfristige ukrainischen Interessen. Und ich denke, wir sollten auch diese mal mitbedenken, was das auch wirtschaftlich für dieses Land bedeutet, das ja faktisch sehr stark integriert war in den russischen Markt, genauso wie Belarus.
Danke. Herr Kulitz von der FDP, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde meine Frage gern in zwei aufteilen. Zum einen an Herrn Harms die Frage. Wir haben ja zurzeit relativ viele subtile Protektionismen auf beiden Seiten, in Deutschland durch Bürokratie, aber teilweise auch in Russland, was wir ja gerade erleben, beispielsweise durch die Einführung jetzt einer Recyclinggebühr für Landwirtschaftsmaschinen oder auch dieses Gesetz, was in der Duma gerade beschlossen wird, zum Thema der Vorinstallationspflicht von russischer Software. Welche Möglichkeiten haben wir denn in einer eher schwierigen außenpolitischen Zeit, gerade abseits der Politik, auf Russland einzuwirken, dass man dort diese Protektionismen uns gegenüber vielleicht nicht übertreibt, also über das Kammersystem oder anderes. Die zweite Frage richtet sich an Herrn Paquet. Man kann das deutsch-russische Wirtschaftsverhältnis ja kaum betrachten, ohne die eurasischen Wirtschaftsbeziehungen im Gesamten anzuschauen. Wenn wir jetzt gerade sehen, dass die Duma auf eine neue Wahl zuläuft, wir sehen, dass Aydina Russland, das vereinte Russland, eigentlich gerade in den Umfragewerten kippt. Wir sehen aber auch die Bilder, die neu sind, jetzt mit Lukaschenko beispielsweise und Putin in Sotschi gerade. Was erwarten Sie, Herr Paquet, mit der Naumann-Stiftung auch in den deutsch-russischen Beziehungen nach den Duma-Wahlen? Wie wird sich das vielleicht verändern im Gesamtkontext, auch gerade was Belarus angeht und die ganzen eurasischen Themen, wo Russland ja sehr darauf fokussiert ist? Vielen Dank.
Herr Harms, bitte.
Ja, Herr Kulitz, vielen Dank. Sie haben diese protektionistischen Tendenzen sehr richtig beschrieben. Das ist auch ein weltweites Phänomen, was wir natürlich beobachten und nicht nur typisch für Russland. Das ist sehr stark getrieben dadurch, dass man eben mehr Wertschöpfung, mehr Technologie, mehr Steuereinnahmen in Russland kreieren will. Das ist unbenommen. Da hat die russische Regierung natürlich ein Interesse. Es ist zum Teil, ich hatte es ja vorhin schon beschrieben, auch sicherheitspolitisch und durch die Sanktionen hervorgerufen. Deshalb, wir sind da im sehr engen Austausch als Ostausschuss, glaube ich, als Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium, das Auswärtige Amt machen da auch sehr, sehr viel. Ich glaube, die einzige langfristig erfolgreiche Strategie ist, Russland zu zeigen, dass es nicht im eigenen Interesse Russlands ist. Weil wenn sie sich abschotten, wenn sie alles selbst machen wollen, wären sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie schließen sich von den langfristigen technologischen Entwicklungen aus und sie schaffen auch kaum, diese Wertschöpfung nach Russland zu bringen, weil in den meisten Fällen der russische Markt dafür einfach viel zu klein ist. Danke.
Danke, Herr Paki.
Also ich kann mich da ganz kurz fassen, weil Prognosen über Russland, das ist extrem schwierig. Also ich glaube, dass wir ein tief gespaltenes Land vor uns haben, und zwar in einer ganzen Reihe von Dimensionen gespalten. Und ich kann mir sehr leicht vorstellen, und da ist die Aufwallung im Zusammenhang mit Nawalny und den Protesten schon ein erstes Wetterleuchten davon, dass die nächsten Jahre in Russland sehr turbulent werden und dass diese relativ stabile Linie, die Putin fahren konnte über Jahre, doch immer mehr in der Bevölkerung zu Entfremdung führt. Also was das konkret bedeutet, Sie haben konkret das Eurasische, die Eurasische Dimension angesprochen, da muss ich passen. Ich habe auch in dieser Hinsicht wirklich keine klare Theorie vor mir, wie sich in Russland in den nächsten Jahren verändern könnten. Ich glaube aber, könnte das von innen heraus diese Putin-Oligarchen-Herrschaft vielleicht doch instabiler ist, als es von außen erscheint. Also extrem spannende, schwierige Jahre, die in der Tat auch verlangen, das will ich nochmal deutlich sagen, nach meinen kritischen Bemerkungen vorhin, dass wir die Tür offen halten, die Gespräche führen, hinreisen, die wirtschaftlichen Kontakte in jedem Teil der Wirtschaft vor allem intensivieren, der eben nicht staatskapitalistisch, oligarchisch organisiert ist. Da sollten wir alles tun.
Okay, das ist keine Abwendung. Haben Sie die Redezeit aber deutlich überschritten. Dankeschön. Nun ist dran die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich fast euren Koalitionspartner übersehen. Herr Lemmel, bitte.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, die sich vielleicht auch relativ schnell beantworten lässt, an Herrn Dr. Blumhardt und Herrn Kunze. Mein Eindruck war immer so bei meinen letzten Reisen Richtung Russland, dass die Sanktionen oder sich auch das Abwenden Deutschlands oder Westeuropas von Russland zunächst auf der wirtschaftlichen Ebene sich abgespielt hat, aber so langsam auch durchsickert in die sogenannte Zivilgesellschaft oder zu den normaleren Leuten in Russland. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist das falscher Eindruck, den ich gewonnen habe? Also nehmen die russischen Bürger diese Sanktionen hin und sind trotzdem, wie Frau Dr. Blum sagt, Professor Blum sagt, eigentlich sich dem Westen zugehörig, oder ist das jetzt mittlerweile auch tiefer in die Gesellschaft eingedrungen, diese Spaltung zwischen Russland und Deutschland und Europa?
Herr Blumhardt, bitte.
Ja, Herr Lemmel, vielen Dank für die Frage. Schauen Sie, diese Entwicklung in den letzten Jahren hat natürlich dazu geführt, dass wir von Westeuropa viel weniger Produkte importiert haben nach Russland, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Zum einen ist das komplizierter geworden, zum anderen müssen wir einen großen Apparat betreiben, um Produkte zu exportieren von Deutschland aus. Also ganz viele Produkte unterliegen den BAFA-Vorschriften und sie müssen einen bürokratischen Stab vorhalten, der sich darum kümmert. Deswegen gehen wir natürlich in Russland den Weg, dass wir immer mehr versuchen, lokal herstellen zu lassen und lokale Produkte in die Produktion mit einzubeziehen. Dieses führt dazu, dass die Menschen, zumindest Menschen, mit denen wir zu tun haben, schon der Auffassung sind, dass wir nicht diejenigen sind, die die Geisel darstellen in der Weltpolitik, sondern uns versuchen, um die Menschen vor Ort zu kümmern. Also die Stimmung gegenüber dem deutschen Unternehmen Knauf hat sich nicht geändert. Die ist nicht negativer geworden, die hat sich auch nicht extrem positiv entwickelt. Die ist einfach noch gut. Aber wir merken schon bei der Politik gewisse Tendenzen, die dann der Auffassung ist, dass man vielleicht in bestimmten Regionen nicht mehr der bevorzugte Spieler ist, sondern man bevorzugt die russische Konkurrenz, die sehr stark geworden ist in den letzten Jahren, und gibt auch dir mal den Zuschlag für bestimmte Abbaurechte oder bestimmte Vorkommen. Vielen Dank.
Danke. Aber jetzt Kollege Sartow, bitte. Oh, Entschuldigung, mein Gott, jetzt wird es aber... Herr Kunze, bitte.
Sollte noch jemand sprechen?
Herr Kunze? Jetzt glaube ich geht's, oder? Herr Kunze, sind Sie da?
Ich bin da, ja.
Gut, super,
ja.
Danke
dir. Herr Lemmel, zum ersten Teil der Frage, die meisten Russen, glaube ich, leben mittlerweile mit den Sanktionen. Es ist nicht mehr das bestimmende Thema. Und Russland hat sie ja zum Teil auch genutzt, um die eigene Wirtschafts- und Finanzindustrie zu stärken. Also nicht mehr das Thema, was es vielleicht vor 5 Jahren war. Zur zweiten Frage über Begriff Europa. Ich habe bei der Diskussion, inwieweit man sich noch zu Europa zugehörig fühlt, immer das Problem, was wir überhaupt als Europa bezeichnen. Die größte europäische Stadt ist Moskau. Natürlich fühlt man sich in Russland Europa zugehörig. Und wenn Sie in Vladivostok, also am äußersten asiatischen Zipfel von Russland sind, leben dort keine Asiaten, sondern leben Europäer. Also Russland ist ein zutiefst europäisch geprägtes Land von der Geschichte und von der Kultur her. Und das, was wir heute diskutiert haben, Sanktionen, Nawalny, Nord Stream, das sind Themen, die, und das machen Sie, das machen wir ja, das wird sich mittelfristig in diese oder eine andere Richtung bewegen. Ich denke, was wir brauchen, ist eine langfristige Strategie, eine Vision. Ich bin fest überzeugt davon, dass EU-Europa ohne Russland langfristig so eine Strategie, so eine Vision braucht, auch um Russland und den Russen und den jungen Menschen zu zeigen, jawohl, das ist unser Weg, dort wollen wir hin und dort wollen wir dazugehören, weil man ja geografisch, historisch, kulturell dazugehört.
Danke. Ja, aber jetzt Kollege Sartow, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Man hat ja fast den Eindruck, Sie warten unbedingt drauf. Dann will ich das auch nicht enttäuschen. Also ich würde nochmal den Begriff der friedlichen Koexistenz aufgreifen und meine Frage an Herrn Harms richten. Herr Harms, Sie hatten ja in Ihrer Stellungnahme auch nochmal geschrieben, dass der deutsch-russische Unternehmerrat eingerichtet wurde, ja politisch auch zumindest auf der russischen Seite auch prominent besetzt dann dazu. Vielleicht mit Blick auf Themen ja Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung, geben Sie uns noch mal einen Ausblick auf diese Einrichtung, wie sie sich entwickeln wird in den nächsten Monaten.
Herr Harms, bitte. Also ich muss sagen, wir sind hier als deutsche Wirtschaft, auch als organisierte deutsche Wirtschaft, in einer doch komfortablen Situation, weil die russische Regierung tut alles, um diese Wirtschaftsbeziehung weiter aufrechtzuerhalten und auch zu entwickeln. Da spüren wir relativ wenig zum Glück von dieser sehr schlechten politischen Situation. Und ich muss auch ein großes Kompliment der Bundesregierung machen. Diese Themenjahre gehen ja weiter. Also ich glaube, das Auswärtige Amt macht das völlig richtig, entsprechend den Mogherini-Prinzipien hier auf ein Selective Engagement zu setzen. Und das Themenjahr, was wir koordinieren dürfen, beschäftigt sich eben mit Wirtschaft und nachhaltiger Entwicklung. Da sind all die Themen genannt, die wir heute schon diskutiert haben, also wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber natürlich vor allen Dingen eine moderne und intensivierte Energiepolitik. Das finde ich völlig richtig und man ist eigentlich überrascht, sehr positiv überrascht, wie viel da passiert durch die unterschiedlichsten Akteure, angefangen über die Wirtschaft, aber auch teilweise auf kommunaler Ebene, in den Städtepartnerschaften durch verschiedene Verbände und Vereine. Also eigentlich ist das sehr, sehr positiv. Was den Unternehmerrat betrifft, ist das eine neue Institution, die vom ersten Vizepremierminister für Wirtschaft der Russischen Föderation vorgeschlagen wurde. Das hängt auch damit zusammen, dass solche Formate wie die Regierungskonsultation oder die strategische Arbeitsgruppe, also die Regierungskonsultation gibt es ja gar nicht mehr seit einigen Jahren, aber die strategische Arbeitsgruppe auch nicht mehr optimal funktionieren, aus verschiedensten Gründen. Und man sucht eben neue Formate, um mit der Wirtschaft langfristig diese Themen zu besprechen, aber auch ganz konkret Probleme zu identifizieren und die zu lösen. Solche Formate brauchen wir. Die sollten auch unberührt sein von den jeweiligen wirtschaftlichen Problemen. Und ich bin dankbar, dass die russische Seite hier diese Formate eingeführt hat. Wir haben die auch zumindest von der Wirtschaft sehr, sehr hochrangig besetzt. Und ich würde auch schon dafür plädieren, dass die Politik sich hier noch stärker von unserer Seite einbringt.
Recht herzlichen Dank. Als letztes Frau Müller von den Grünen, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte eine ganz kurze Bemerkung vorweg machen, weil es auch diesmal ein paar Mal gefallen ist. Wenn wir über den Nachbarn oder direkten Nachbarn Russland reden, ist das etwas, was bei den Ländern, die dazwischen noch ihr Territorium haben, sehr genau registriert wird und Alarmglocken schrillen lässt. Ich würde hier doch auch für etwas mehr Sensibilität bei der Wortwahl an dieser Stelle plädieren. Auch diesen Ländern gegenüber haben wir eine historische Verantwortung. Meine Frage an Herrn Dr. Kluge zum Abschluss. Tatsächlich mit dem Ausblick nach vorne. Wir haben ja gehört, dass die Wirtschaftsbeziehungen, die deutsch-russischen, von verschiedensten Faktoren bestimmt werden. Meine Frage wäre aus Ihrer Sicht, was wären dann wichtige Punkte, um sozusagen hier ein stabiles deutsch-russisches Wirtschaftsverhältnis in Zukunft hinzubekommen?
Herr Dr. Kluge, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, auch für die Wirtschaft, für das Fundament ist es wichtig, dass dass völkerrechtliche Verträge eingehalten werden. Erstmal, wir haben heute viel über Werte und Wirtschaft geredet, aber eigentlich geht es doch um Rechtsbrüche. Also eben das Chemiewaffenübereinkommen, über das Menschenrechtsabkommen. Also das sind die Punkte, wegen derer Sanktionen erlassen wurden. Ich denke, dass trotz der politischen Spannung nichts dagegen spricht, Wirtschaftsbeziehungen weiter zu intensivieren und zu entwickeln. Ich glaube, dass Wirtschaftsbeziehungen auch eine Basis sind für die Entwicklung von zwischengesellschaftlichen Kontakten, dass auch das Ansehen Deutschlands davon profitieren kann. Ich glaube aber auch, dass man die Wirtschaft nicht mit zu großen Erwartungen überfrachten sollte, dass jetzt durch Wirtschaftsbeziehungen sich positive Veränderungen ergeben in der russischen Innenpolitik oder in der Außenpolitik. Also da glaube ich nicht an eine Art Wandel durch Handel. Ich denke, dass da das politische System heute in Russland einfach grundsätzlich verschieden ist von dem, wie es in der Sowjetunion war, und dass gerade der Energiehandel und die intensiven Kontakten mit Großkonzernen eben eher stabilisieren und verfestigen, als Veränderungen anzustoßen. Ich denke deshalb, Wirtschaft sollte und kann eigentlich kein politisches Instrument sein, aber man kann dennoch auch die Wirtschaftsbeziehungen verantwortungsvoll gestalten, und ich glaube, dass man dafür eben einen differenzierten Ansatz bräuchte. Ich halte die Dominanz von fossilen Energieträgern in der Beziehung, darüber haben wir heute schon häufig gesprochen, auch die Dominanz der Staatskonzerne für problematisch, weil damit eben klimapolitische Risiken für beide Seiten einhergehen, auch außenpolitische Risiken. Ich denke, dass es da hilfreich wäre, die Beziehung zu diversifizieren, genauso wie wir das schon lange von Russland fordern, das auch von unserer Seite eben durchzuführen. Das heißt also, ein Fokus auf grüne Technologien, erneuerbare Energien, eben soweit von russischer Seite Interesse besteht. Vielleicht durchaus auch in Verbindung mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in Russland, sofern das eben von der russischen Seite zugelassen wird. Gleichzeitig könnte man sich stärker auf wirtschaftliche Kontakte von kleinen und mittelständischen Unternehmen konzentrieren, weil die einfach politisch weniger zwiespältig sind. Vielleicht dann als vorletzten Punkt noch, gilt immer bei Großprojekten, insbesondere im Energiebereich, eben auch die außenpolitischen Auswirkungen explizit zu erörtern und zu diskutieren. Ein allerletzter Punkt, der gehört auch zu Wirtschaftsbeziehungen, auch wenn es bisher noch nicht diskutiert wurde, das ist das Problem der Geldwäsche. Ich glaube, dass die Offenheit oder dass das europäische Finanzsystem hier so wenig geschützt ist, dass es dadurch auch eine Mitverantwortung gibt für verschiedene Formen der Korruption in Russland. Und damit verbunden auch die Durchsetzung von Sanktionen, die eben zum Teil lückenhaft war in den letzten Jahren. Ich denke, hier müssen die Behörden deutlich gestärkt werden. Das geht wahrscheinlich nicht nur auf deutscher Ebene, auch nicht vielleicht nur auf europäischer Ebene, sondern es ist wahrscheinlich ein Projekt, eben, was man ja in den transatlantischen Beziehungen bearbeiten könnte.
Recht herzlichen Dank. Wir sind damit am Ende einer sehr, sehr spannenden Anhörung. Und ich möchte mich bei allen, insbesondere natürlich bei den Sachverständigen, für Ihre sehr, sehr interessanten Ausführungen bedanken. Und gestatten Sie mir auch noch eine Schlussbemerkung. Ich glaube, das Wesentliche ist immer, dass man guckt, wenn man selber was macht eigentlich der andere für Reaktion drauf. Das habe ich mal beim Schach gelernt. Als ich das noch nicht beachtet hatte, habe ich oft verloren. Manchmal habe ich den Eindruck, wir beachten nicht immer, was die andere Seite denn machen kann, wenn wir was macht. Erste Vorbemerkung. Und die zweite. Ich glaube, also für mich jedenfalls war die friedliche Koexistenz mit so einem Schlüsselbegriff, unter denen wir vielleicht auch ein Stück weit unsere zukünftige Betrachtung mit Russland stellen sollten und stellen müssen. Und die letzte Bemerkung, ich bin ja nun aus einer Generation, ich muss ja umgeguckt, da kriegt man langsam Angst, ich bin ja einer der Ältesten inzwischen. Und mein Vater war noch Spätheimkehrer, der war also dann noch im Krieg und dann 5 Jahre Gefangenschaft, der kam also aus einer anderen Zeit. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, alle unsere Betrachtungen, das, was wir tun, auch unter dem Aspekt zu sehen, dass das, was sich international, weltweit, auch im Verhältnis zu Russland abspielt, keine Selbstverständlichkeit ist, sondern wir müssen ein bisschen berücksichtigen, wie gehen wir eigentlich miteinander um und was hat das für Folgen, dann glaube ich, haben auch weitere Generationen einen sehr positiven Blick oder können weitere Generationen einen sehr positiven Blick auf die Zukunft haben. Ich denke, eine Zusammenarbeit ist allemal besser als Konfrontation. Und ich denke in dem Zusammenhang, dass die deutsche Wirtschaft eine sehr positive Rolle spielt. Das möchte ich auch mal sagen. Ich sage als Gewerkschafter, ihr seid eigentlich der geborene Klassenfeind. Aber ich sehe das an dieser Frage deutlich anders. Recht herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich möchte mich bedanken bei den Ausschussmitgliedern, auch bei denen, die uns an den Kameras zugesehen haben, bei all denen, die Interesse hatten an dieser wirklich sehr spannenden Veranstaltung. Recht herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie gesund.